Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und heute mit einem Thema, was auf den ersten Blick so scheint, das wäre es ein bisschen eine Auflockerung. Es geht heute um Fußball, aber ich sage euch gleich, es geht nicht um sportliche Dinge, wer hat gewonnen, wen mag man oder wie toll das alles ist, sondern ich habe das schon so oft gesagt, Fußball sehe ich als Teil der Popkultur. Und die Popkultur ist Teil oder drückt auch etwas aus, wie unsere Gesellschaft steht. Und deswegen kann man von Popkultur, wenn man die beobachtet, neben auch den Fußball beobachtet, einige Rückschlüsse ziehen. Und da hat es jetzt in diesem Monat wirklich ein Erdbeben gegeben im europäischen, ja, im internationalen, im Weltfußball. Und diese Geschichte finde ich so spannend, dass ich das Gefühl habe, wir sollten das nochmal ein bisschen größer aufbereiten. Weil diese Sache lässt so tief blicken und bietet so viele interessante Facetten, auch für Prozesse außerhalb des Sports, außerhalb des Fußballs. Und das ist das Entscheidende. Wir sehen den Fußball sozusagen als ein Gradmesser für gewisse gesellschaftliche Entwicklungen. Das finde ich hochgradig spannend und lässt so tief blicken, das Verhalten auch von den Leuten, dass ich diese Story hier noch mal ein bisschen aufdröseln möchte. Es ist auch so, innerhalb der Fußballszene, Fußballfans, ist ganz, ganz viel zu diesem Thema geschrieben, gesagt und gedreht worden. Und ich habe auch einiges angeschaut, auch im Sinne der Recherche für dieses Thema heute. Und mir ist aufgefallen, dass irgendwie so die aus meiner Sicht wichtigsten Schlüsse, die werden dort gar nicht behandelt. Das sehen wahrscheinlich diese Leute nicht. Und umgekehrt jetzt in der, wie soll ich sagen, nennen wir es so in der alternativen Szene, ist dieses Thema auch nicht so groß, weil viele Leute halt so von vornherein so einen Reflex haben, Fußball, Sport, das ist nur billiges Entertainment, damit beschäftige ich mich nicht. Aber wir treten ja nicht in diese Entertainment-Falle, sondern wir versuchen so uns anzuschauen, wie diese Mechanismen laufen. So. Und deswegen ist dieses Thema super spannend und ich finde, da sind wichtige Dinge noch nicht angesprochen. Und deswegen dieses Thema heute. Vielleicht erstmal zur Einführung, lass uns mal die Leute abholen, die jetzt wirklich gar keine Ahnung haben, was ist da passiert. Das kann man vielleicht in Kürze sagen, es ist Mitte diesen Monats war es, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag, ohne vorherige großartige Ankündigung, 12 europäische Spitzenfußballvereine eine Pressekonferenz gemacht haben und ein Statement rausgebracht haben, sie gründen jetzt eine neue Liga. Sie sagen nicht, dass sie es vorhaben irgendwann, sondern es ist gegründet worden, so muss man sagen. Sie haben eine Liga gegründet. Die nennen sie die Europäische Super League. Und die Idee von diesen 12 Vereinen ist, dass die Champions League, das sind so diese europäischen Wettkämpfe, dass die abgeschafft werden oder sie dort nicht mehr mitspielen, sondern dass sie sozusagen ihr Konkurrenzprodukt zu der bisher bestehenden Champions League aufbauen. Und das wäre so eine Art geschlossene Liga nach amerikanischem Vorbild, wie es im amerikanischen Sport gibt, geschlossen. Das heißt, es gibt dort keine Möglichkeiten abzusteigen aus dieser Liga, wenn du einmal drin bist. Aber es gibt auch keine Möglichkeiten aufzusteigen. Es ist ein Kartell sozusagen, was gegründet wird. Und das ist so, das waren sozusagen die Pläne. Die Vereine selbst wären gerne auch noch weiter in den nationalen Ligen geblieben und würden halt dann unter der Woche statt Champions League europäische Super League spielen. Das war so die Idee. Und krass ist eigentlich schon, wie das verkündet wurde, mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das lässt auch schon die ersten Rückschlüsse zu, denn diese Entscheidung, die sind nicht gemacht für uns Europäer, wo diese ganzen Fußballvereine zu Hause sind. Die sind nicht gemacht für europäische Fußballfans, weil sonst würdest du es ja in der europäischen Zeit machen, irgendwie halt am Abend. Aber es ist mitten in der Nacht, kommen diese Nachrichten raus. Und das zeigt schon die Perspektive von den Leuten, die diese Sachen geplant haben. Es geht um den Weltmarkt. Es geht keineswegs jetzt um den europäischen Markt, weil der ist ziemlich gesättigt im Fußball. Die Stadien sind voll, TV-Verträge und so weiter. Sondern das ist ja diese kapitalistische Logik, dein Markt muss immer wachsen. Es geht um die Märkte, die nicht in Europa sind und die vielleicht diesen Fußballstrategen viel wichtiger erscheinen als jetzt Europa. Es geht um Asien und es geht um Amerika. Und deswegen wird das schon zu einer Uhrzeit verkündet, wo in Asien wurde das in der, ja, ich weiß nicht, ob die sowas haben wie eine Tagesschau, aber halt wo das dort in den Nachrichten halt serviert wird zur Primetime. Europa steht da gar nicht so im Fokus, das ist schon das Erste. Naja, und dann, als es dann auch am Montag Tag wurde und diese Nachrichten sich so verbreiten in der Fußballwelt, da war ein unglaublich großer Aufschrei. Natürlich unter Fußballfans, aber eben auch nicht nur Fans, sondern auch sonst diese Leute, die diesen Sport ausmachen. Spieler, Trainer, wobei die sich natürlich insgesamt erstmal zurückhalten mit öffentlichen Äußerungen, weil klar, du bist der Spieler unter Verträgen und so, ne, musst du aufpassen. Aber da gab es wohl ziemlich viel Widerstand von Sportlerseite her, als auch natürlich von Leuten, die aus dem Fußball kommen, die aber nicht mehr selber aktiv sind. Halt die ganzen Granden, die es halt da so gibt. Und da kam so viel Gegenwind und aus allen möglichen Richtungen. Auch da werden wir nochmal genau im Detail schauen, wie sich das darstellt. Aber es gab dann so viel Gegenwind, dass dann diese Verkündigung, und wie gesagt, wir reden nicht von Plänen, sondern wir reden etwas, was sie schon gegründet haben, dass sie dann keine 48 Stunden nach der Verkündigung, sind schon die ersten Vereine, haben sich da schon wieder rausgezogen, haben gesagt, ah, wir machen doch nicht mit. Da. Und das ganze Ding ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Und die Vereine und vor allem die Leute, die dahinter stehen, die stehen jetzt da wie die Deppen. Ja. Und das ist so der Grundvorgang, der da passiert ist. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Vielleicht auch mal so einen kleinen Blick auf die Geschichte von Fußball, wobei ich habe da, glaube ich, vor 3 Jahren, das war, wo der Weltmeisterschaft war, habe ich schon mal eine Sondersendung gemacht zu Fußball, wo ich dann diese ganzen Dinge mehr im Detail betrachtet habe. Das machen wir jetzt heute nicht. Aber was mir wichtig ist, ist zu erkennen, der Fußball ist etwas, was von unten gewachsen ist. Der Fußball ist etwas, was jetzt der moderne Fußball ein Arbeitersport ist. Es ist von den unteren Schichten gekommen. Aber der Fußball ist wesentlich älter, auch noch die Vorläufer. Und das ist immer schon etwas gewesen, was beim Volk ist, was nicht von der Obrigkeit kommt. Im Gegenteil, die Obrigkeit war diesen Dingen gegenüber immer sehr suspekt, weil das ist etwas, was vom Volk kommt und es ist etwas, was sehr viel Energie hat. Und auch da, ob du das magst oder nicht, das spielt gar keine Rolle. So, wir beobachten einfach halt diese Welt und schauen uns an, hey, das ist etwas, was ganz viele Menschen bewegt, was Emotionen freisetzt, was eine Leidenschaft freisetzt. Klar kann man sich darüber wundern, hey, warum habt ihr diese Leidenschaft nicht woanders? Aber wir nehmen das erstmal so hin, das ist etwas, was eine ganz große Energie hat. Aber diese Energie, die kommt eben von unten, die kommt aus dem Menschen selber. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es so auch unsere Natur ist, so ein natürlicher Drang, den wir auch haben, auch zu spielen. Und ich weiß, viele Leute haben so eine ernste Einstellung auf die Welt und alles, was dann spielerisch ist, ist wie eine Art Zeitverschwendung. So ein bisschen so diese Weltsicht, die ein, wie hieß er nochmal, Jorge von Burgos hat. Kennt ihr den noch? Das ist hier eine Figur aus Der Name der Rose. Der alte Jorge, das ist dieser Typ, der steinalt ist, dieser Mönch, fast blind. Und da ist diese eine Schlüsselszene, wo so junge Mönche in diesem Kloster, die malen irgendwie so lustige Karikaturen, ne? Und lachen darüber. Und dann wieder Jorge von Burgos argumentiert. Und der schimpft da richtig und tadelt diese Mönche. Und er sagt, Lachen ist etwas, was des Teufels ist. Lachen lenkt dich ab von der ernsthaften Kontemplation, von dem Auseinandersetzen mit Gott. Und Lachen ist etwas, wo der Teufel schon drinsteckt. Und alle Arten von Lachen oder von Entfremdung, das sollte man nicht halten. Also so diese Einstellung von Jorge Burgos, jetzt nur als Beispiel. Letztens ist es so eine Einstellung, die wir in ganz vielen religiösen, spirituellen Kreisen sehen, dass es manchmal so spaßbefreit ist und so ernst ist. Und das ist so ein Grund, warum viele Leute dann auch das gar nicht anschauen. Ja. Aber interessant ist, ich glaube, das ist etwas, das ist Natur des Menschen, auch diese spielerischen Dinge zu haben. Und ich glaube auch, das ist meine Grundüberzeugung, auch so wie ich lebe. Das ist nicht nur Glauben, ich glaube das nicht, sondern das ist meine Überzeugung, so lebe ich, dass auch die Freude, auch der Spaß, auch das Kindliche, das Spielerische und nicht nur im Sport, sondern in anderen Dingen auch, dass das so unserer Natur entspricht. Und dass es auch ganz wichtig ist, auch diese Dinge zu leben. Und letztens ist es immer nur eine Frage des Gleichgewichts. Wenn du natürlich nur, wie soll man sagen, in der Spaßgesellschaft lebst, dann verlierst du tatsächlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, Erhabenheit, wo du auch wirklich dann Dinge verändern kannst. Aber wenn man nur letzten Endes sich auf das ernsthafte, spirituelle Entwickeln konzentriert, verpasst man meiner Ansicht nach auch ganz viel vom Leben. Also so habe ich das schon immer erlebt. Ich habe es euch schon erzählt, wenn ich da in Indien war lange Zeit, ich war nie so der Typ, der da vielen Ashrams oder Tempeln abgehangen ist. Ich habe mir die schon angeschaut, aber mein Weg ist immer der freie Weg auf der Straße. Das ist auch das Vergnügen. Und Leute, die mich kennen, wissen auch Musik ist ein großer Teil von mir. Also deswegen glaube ich, ist es auch interessant, hier diesen Sport anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundthema, von dem wir heute das Spielerische, das Leichte, das, was aus dem Menschen selbst kommt, das ist, was die Obrigkeit, also die Leute, die Leben organisieren wollen, die das steuern wollen, die eine Ordnung haben wollen, die bestimmen wollen, die letztens die Power Gamer sind, die Obrigkeit halt, das ist etwas, was denen eben suspekt ist. Da kommt etwas, das hat total viel Kraft, aber es kommt aus dem Volk raus. Und das ist der Grund, warum man dort schon immer habhaft werden möchte. Und jetzt kommen wir mal zu diesen Ereignissen eben. Also es ist so, dass das alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist. Und alle Beteiligten stehen dort da wie inkompetente Kaspern. Und tatsächlich gibt es im Fußball, der Fußball oder überhaupt der Sport, aber der Fußball im Besonderen, ist auch voll von solchen Geschichten. Von ganz kuriosen Mäzen, irgendwelche, weißt du, so regional Leute, die irgendwie jetzt an Geld gekommen sind und dann auf einmal im Fußball der Präsident sind. Da gibt es die absurdesten Geschichten. Da gibt es die absurdesten Geschichten. Aber hier reden wir von Leuten, die keineswegs in dieses Bild passen, sondern wir reden von Leuten, die diese europäische Super League angetrieben haben. Das sind Eliten. Das sind sehr, sehr reiche Leute, sehr, sehr einflussreiche Leute. Wir reden ja tatsächlich von Eliten. Wir reden von Multimilliardären, die allermeisten von denen, wo wir heute sprechen, die auch nicht aus dem Fußball kommen. Die meisten von denen kommen noch nicht mal aus Europa, sondern das sind Businessleute, das sind Geschäftsleute, das sind Eliten. Und das schauen wir uns mal genauer an. Und deswegen ist es so umso verblüffender, dass wir denken, ey, da sind diese wirklich mächtigen Leute und die haben ihren Plan, ihr Vorhaben, was aus ihrer Sicht heraus auch tatsächlich eine gewisse Logik nicht entbehrt. Und da denkt man sich immer, naja, die werden dann schon diese Kompetenz haben. Und wenn die da eine große Strategie anlegen und sich für die entscheiden, dann ziehen die es auch durch. Das Krasse an der Sache ist, dass die eben dastehen wie völlig inkompetent. Keine 48 Stunden hat dieses Projekt gehalten. Und das lohnt mal einen genaueren Blick. Ich habe euch jetzt mal hier so ein paar Vereine, will ich euch mal vorstellen. Und vor allem eben, welche Leute das eigentlich sind, die diese Vereine, die Eigentümer sind. Was per se schon in unserer Sprache eigentlich ein Widerspruch ist, weil ein Verein, das sagt ja schon das Wort, ist eine Vereinigung von Menschen. Und das kann eigentlich, es ist eben nicht genau das gleiche wie eine Firma. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge in der ganzen Entwicklung, also in dem, was, wie das bei uns in Europa und in Deutschland ganz besonders, man sagt ja oft in Deutschland Vereinsmeierei, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein Verein ist eben gerade kein Unternehmen. Aber heutzutage im Profisport, gerade international gesehen, ist es de facto so, dass diese Vereine, und ich weiß nicht, eben, eigentlich passt das Wort Verein nicht. Ich sage wahrscheinlich häufiger heute Clubs, aber das ist ja nur die englische Übersetzung von Verein. Aber anders weiß ich nicht, wie man es nennen kann, diese Fußballunternehmen. Es sind eigentlich keine Vereine, sondern es sind Unternehmen. Und die Leute, denen diese Unternehmen gehören, das sind eben nicht mehr zu irgendwelche Neureichen, irgendwelche Autohändler, die auf einmal da Business machen, sondern es sind wirklich international große Kaliber, die da am Start sind. Und deswegen schauen wir uns mal so ein paar Vereine an. Wir starten mal bei den Englischen. Ich habe ja gesagt, 12 Vereine haben sich da abgespalten und davon sind allein 6 aus England, die da ihre eigene Liga machen wollen. Und man muss sich nur mal so ein bisschen diese Vereine anschauen. Die Vereine selber sind alles Traditionsvereine, wie man sagt. Das heißt, die gibt es alle schon seit über 100 Jahren. Der moderne Fußball kommt aus England und dort sind die ältesten Vereine. Schauen wir mal an hier, Manchester United zum Beispiel, ganz, ganz groß. Manchester United gehört der Glazer-Familie. Das sind amerikanische Unternehmer und das sind wirklich dann schon Familien. Irgendeiner hat das Unternehmen hochgeschoben und dann kommt schon die nächste Generation, die das dann erbt. Das ist die Glazer-Familie. Und die Glazer-Familie, denen gehören mehrere Sportclubs, Unternehmen in den verschiedensten Sportarten. Den gehört Manchester United. Den gehört aber auch im American Football die Tampa Bay Buccaneers, die letztes Jahr auch gewonnen haben. Oder dieses Jahr, muss man sagen. Und das ist also so ein großes Sportvermarktungsimperium. Und allein wenn man guckt, wie der Glazer, also wie der die Kontrolle bekommen hat über Manchester United, allein das ist schon eigentlich ein starkes Stück, was man sich mal angucken muss. Er hat, glaube ich, 800 Millionen Dollar, und das ist jetzt schon 20 Jahre her, die Preise sind auch extrem explodiert, aber damals hat er ungefähr 800 Millionen Dollar, musste er aufbringen, um diesen Verein Manchester United zu akquirieren. Diese 800 Millionen Dollar, die hat aber nicht jetzt von seinem Konto einfach bezahlt und sagt, ja, ich bin Milliardär, das zahle ich jetzt, kaufe ich, gehört mir. Nee, so läuft das natürlich nicht. Business läuft anders. Und das sind die Dinge, wo unser eins immer so sich fragt, Wahnsinn, wie das läuft. Ja. Der hat sozusagen Geld aufgenommen, Kredit aufgenommen und hat die Bürgschaften für diese Kredite, also die Sicherheiten, die hat er auf den Verein übertragen, der ihm ja dann gehört. Und da kann man sagen, ja, der Verein, der ist ja da, der hat so und so viele Fans und so viele Spieler unter Vertrag und da läuft erwartungsgemäß, kommt so und so viel Einnahmen. Das heißt, ich meine, das muss man sich überlegen, da hätten du und ich das vielleicht auch machen können. Ich habe zwar kein Geld, aber ich kaufe den Verein und das Geld dafür, den Kaufpreis, den übertragen wir gleich auf den Verein. So, dass der Verein gehört dann zwar mir, hat aber dann 500 Millionen Schulden oder sowas. Ja. Wie grotesk ist das denn? Ne? Aber das sind genau diese Dinge, so wird dort gewirtschaftet, wo du dich fragst, so, also das ist, weißt du, das sind so Winkelzüge und Tricks, das hat eigentlich mit normalen Wirtschaften nichts zu tun. Ne? Aber so war es bei Manchester. FC Chelsea, eigentlich ein kleiner Verein. London hat, glaube ich, allein 6 oder 7 so Großvereine. Chelsea ist auch ein Großverein, aber von den Großvereinen eigentlich ein kleiner Verein. Nicht so ein Riesenstadion und so weiter. Und Chelsea gilt als so der Prototyp des Scheich- und Oligarchenvereins. Das liegt daran, dass das einer der ersten Vereine waren, die eigentlich gar nicht so groß sind, sondern im Grunde so ein Durchschnittsverein, wo dann ein ausländischer Investor kommt von einer richtig großen Kaliber und dann diesen Verein halt dort so viel Geld reinpimpt, dass die auf einmal ganz groß sind. Das ist Chelsea. Und der Investor dort ist ein gewisser Roman Abramowitsch. Russisch-israelischer Staatsbürger. Und ey, das ist der Prototyp des russischen Oligarchen. Reich geworden in den 90er Jahren, nach diesem Zusammenfall der Sowjetunion, auf absolut dubiose Art. Und ich meine, auch das wäre schon, da müsste man noch viel mehr Recherche reinstecken. Und das haben bestimmt auch schon Leute gemacht, aber ich kann euch das jetzt nicht im Detail erklären. Aber es ist wohl so, dass es höchst fragwürdige Methoden sind, wie Leute wie Abramowitsch und andere russische Oligarchen innerhalb von kürzester Zeit von null auf superreich kommen. Und das ist so ein spannendes Thema, wie man damals in der Sowjetunion das umgestellt hat. Da hat man ja auch vom Westen, von der Wall Street, also seine Spezialisten hingeschickt, die besten Wirtschaftstheoretiker und Forscher. Und die haben halt gesagt, hey Leute, ihr müsst in Russland privatisieren. Und ja, das ist dann, wie das genau gelaufen ist, ist höchst umstritten. Wir haben das in Deutschland auch. Ihr erinnert euch an die Geschichten in den 90er Jahren mit der wie hieß nochmal diese Behörde? Die auch eben dafür gesorgt hat, dass diese ostdeutschen Unternehmen dann privatisiert werden. Da war so viel Gemauschel dabei. Jetzt fällt mir gerade spontan gar nicht ein. Es ist aber egal. Aber ihr wisst, das ist ein schwieriger Prozess und in vielerlei Hinsicht ungerecht. Und dem einfachen Menschen, der vielleicht auch in solchen Betrieben gearbeitet hat und danach sein Job los ist, oder in dem Fall dem einfachen Fan von einem Fußballverein wie Manchester United, bist du ein Fan, dann kommt plötzlich einer und dem gehört der Verein und die Schulden sind alle beim Verein. Das sind Dinge, die wir nicht verstehen und die uns auch aufregen. Ja. Aber hier sind wir bei Roman Abramowitsch. Das ist eben einer von diesen... Ja, man muss mit seinen Worten vorsichtig sein, aber aus meiner Sicht, das sind so hardcore-kapitalistische Strukturen, fast schon mafiös zu nennen. Ne? Und wie das da genau gelaufen ist, mit wie viel Korruption, dass man dann auf einmal da seinen Zugriff bekommt auf irgendwelche Ölfirmen. In dem Fall ist es auch Sibneft, einer dieser großen Konzerne, wo man dann letztens die Rohstoffe oder den Reichtum von dem ganzen Land ausplündert, das ist eh zu hinterfragen, wie das gelaufen ist. So. Aber da kommt eben Abramowitsch her. Und sein bester Kumpel war damals, und ist es wohl heute noch, ein gewisser Boris Beresowski, auch der Oligarch. Und diese Oligarchen, bei denen ist es dann so gewesen, dass die sogar in Russland da nicht nur Business machen, sondern dann wie es halt ist, wenn du dann erstmal so super reich bist, dann kommt dieser Machtfilm. Die wollten nicht nur reich sein, sondern die wollten auch Einfluss nehmen auf russische Politik. Und da kamst du dann zu diesem Zerwürfnis schon einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, zwischen diesen Oligarchen und Putin. Wie genau das war, ist nicht so einfach nachzuvollziehen. Aber Putin hat wohl gesagt, hey, okay, ihr könnt hier euer Business machen, aber politische Ansprüche stellen und so, das ist nicht. Ja, sondern das behalten wir mal schön getrennt. Und gleichzeitig haben aber diese Oligarchen dann wirklich Putin den Krieg erklärt. Die haben ja dann ihre eigenen Medien und fahren dann Kampagnen. Und es ging dann tatsächlich bis hin, dass eben Putin hart reagiert hat. Und du selbst als Oligarch dann eventuell ins Gefängnis kommen kannst. Dem haben die sich entzogen, indem die halt vorher schon raus sind aus Russland und halt nach England sind, was traditionell schon so ein Hafen ist auch, wo berüchtigte Kapitalisten aus aller Welt ihr Asyl finden können. Ja, das ist Roman Abramowitsch. Manchester City, wow. Auch da eigentlich ein kleiner Verein, der kleinere in Manchester. United ist viel größer von der Tradition her. Aber dort sind eingestiegen von ein paar Jahren, ich habe es so ein bisschen aufgeschrieben. Manchester City ist Eigentum von der City Football Group. Die City Football Group wiederum ist Eigentum von der Abu Dhabi United Group for Development and Investment. Und ich meine, der Titel ist ja schon so interessant, wie die sich nennen. Eine Firma for Development and Investment. Letzten Endes geht es darum, das ist also Vereinigte Arabische Emirate. Und die haben so viel Geld durch den Petrodollar, durch das Öl eingenommen. Und dann irgendwann haben die sich überlegt, ja, was machen wir mit dem Geld? Vielleicht müssen wir mal sinnvoll irgendwie das Geld ausgeben. Dann gründen die eine eigene Group, ein Wirtschaftsunternehmen, wo man gucken kann, wo können wir das ganze Geld, was wir haben, irgendwie investieren, um das Geld zu vermehren, aber um eben auch einfach mehr Kontrolle zu bekommen. Und diese Gruppe sozusagen, die akquiriert dann eben Firmenanteile, da geht es nicht nur um Fußball, da geht es um alle möglichen Dinge, Firmenanteile von großen Konzernen, aber eben auch Fußball und Entertainment. Und man kann also so sagen, das ist kein Geheimnis, Manchester City ist im Grunde genommen im Staatsbesitz. Das gehört den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil diese Development Blah Group, das ist ein Staatsfund, ein Staatsfonds, der gehört 100% der königlichen Familie von den Vereinigten Arabischen Emiraten. FC Arsenal, hier sind es wieder amerikanische Investoren. Hier ist es die Krönke Sports and Entertainment Firma. Auch da ist es eine Familie, Krönke heißen die. Und auch die haben, denen gehören mehrere Sportclubs in verschiedenen Sportarten in Amerika, in Europa. Eishockey, Baseball, was weiß ich. Ja. Und die haben das schon nochmal einen Schritt weiterentwickelt. Denen gehören auch die dazugehörigen Immobilien, sprich die Arenen. Heute sagt man Arena. Früher hat man Stadion gesagt. Heute sind es meistens Arenen. Auch interessant, eigentlich, was das Wort mit uns macht. Und auch schon gewisse Medien. Die haben ihre eigenen Mediennetzwerke, die dann vielleicht wiederum Sportereignisse veröffentlichen. So entsteht sozusagen ein Großkonzern. Die gehören die Vereine. Also und die Spieler und so, das gehört dir. Die gehören die Sportstätten und dir gehören auch schon die passenden Medien dazu. Das kannst du so ein geschlossenes System entwickeln. Ne? Ich denke, in der heutigen Wirtschaft, in der Sprache nennt man das Synergieeffekte. Wenn du das alles schön unter einem Dach hast oder in einem Firmendach, natürlich oft dann outsourcen, aber irgendwie ist es alles verbunden miteinander. Und dasselbe gilt für den nächsten Verein hier, FC Liverpool. Dort ist es die Fenway Sports Group, die der Eigentümer ist, die gehört einem gewissen John Henry. Auch der, wirklich jeder Einzelne von denen, wo wir heute sprechen, sind Multimilliardäre. Jeder von denen. Das ist unglaublich, dass man da auch so viel Geld verdienen kann. Und dieser John Henry, dem gehört eben diese Fenway Sports Group. Die ist beheimatet, das ist nur so ein kleines Detail, in Delaware. Warum ist das erwähnenswert? Wir hatten hier irgendwann schon mal gesprochen über Steuerparadiese. Ja, ein Offshore-Banking und so. Und eins der größten Steuerparadiese, die es überhaupt gibt, das ist in den USA selbst. Das ist der Bundesstaat Delaware. Das ist ein ganz kleiner Bundesstaat, wo nicht viele Leute. Aber die sagen halt, hey, wir machen hier ein besonderes Steuersparmodell für Unternehmer, sodass in Delaware wahrscheinlich mehr Firmen ansässig sind, als es Einwohner gibt. Und so eben auch diese Fenway Sports Group. Das heißt, das ist auch ein wichtiges Ding. Die machen ihr Business, Und werden selber, also ihr Privatvermögen steigt in den Milliardenbereich aus diesen Sportsachen raus. Aber das Geld kommt auch nicht irgendwie zurück. Also man bunkert dann, zieht dieses Geld eben dann raus und schafft es irgendwo offshore. Oder man ist gleich schon offshore, wie eben hier in Delaware. Und die Firma, die der gegründet hat, diese Fenway Sports Group, die ist tatsächlich hat die so einen Ruf als Vorzeigefirma in Sportmanagement. Hier der Chefeditor von Forbes, dieses Business-Magazin, der hat im April 2014, das ist nicht so lange her, hat der einen Artikel geschrieben und dort hat er diese Fenway Sports Group von dem Henry, hat er genannt, Zitat, "The most sophisticated synergistic player in the coming age of international sports conglomerates." Ich versuche es mal zu übersetzen. Also das Forbes-Magazin kommt in seiner Analyse dazu, dass diese Fenway Group die anspruchsvollste, die am besten entwickelste Synergistic-Player, also die eben auch verschiedene Geschäftszweige so vereinen unter einem Dach, in dem kommenden Zeitalter der internationalen Sportkonglomerate. Warum erwähne ich das? Weil es einfach zeigt, wir haben es hier mit absoluten Profis zu tun. Wir haben es mit Leuten zu tun, die wirklich in ihrem Metier richtig erfolgreich sind. Sportmanagement und die den Sport umstrukturieren. Und das sind also jetzt nicht irgendwelche Anfänger. So, das ist das Entscheidende. Tatsächlich, diese Firma von Fenway oder Forscher, die Firma, die dieser Henry gegründet hat, die ihn überhaupt so reich gemacht hat, dass er dann sozusagen diese Sport-Entertainment-Group gegründet hat. Zuerst hat er, als er sozusagen aus der Universität kam oder so, hat er eine Firma gegründet, so eine Art Fonds, die halt das Geld von reichen Leuten verwaltet. Und die haben dort sich besonders hervorgetan durch so unglaublich neue, innovativen Methoden der Marktanalyse, des Einschätzens. Und da waren sie auch richtig stolz darauf, auch des Einschätzens von der Psyche von Menschen. Also den schon einen Schritt weiter, den Menschen jetzt nicht nur so als Homo economicus sehen, sondern auch, das sind schon die erkennen, hey, da gibt es auch noch andere Faktoren. Und die sich darum verdient gemacht haben. Und da, wie soll ich sagen, so in dieser Branche ist der heiße Scheiß Geld. Ne? Und das ist also Fenway. Und der Eigentümer ist John Henry. Und was so faszinierend ist, wo wir schon gerade bei dem Typen sind, als dieses ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist und dann es so viel Widerstand gibt aus der Öffentlichkeit und auch von den Fans und Anhängern, da hat sich dann dieser John Henry, der hat sich da so genötigt gefühlt, dass er dann in einer Videobotschaft, wie Heinrich bei dem Gang zu Canossa, dann wirklich so eine Mea Culpa, eine Sorry-Leute-Pressekonferenz rausgegeben hat, die wirklich verblüfft. Na, wo er dann echt so sagt, es tut mir ja so leid, also auf Englisch natürlich, er spricht zu den Liverpool-Fans, es tut mir so leid über den Stress, den ich euch kreiert habe und das ist alles meine Schuld und so. Und ich mir denke, wow, ich meine, zieh das mal rein, hier ist ein superreicher Mensch. Wie weit muss sich der sozusagen in der Ecke gedrängt fühlen, dass der bereit ist, so einen öffentlichen Auftritt zu machen, so einen demütigen oder so. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu diesen Leuten. Ne? Aber daran erkennt man, wie groß der Druck war. Und das ist wirklich eigentlich so mit das Grundthema, was ich so faszinierend finde. Wir haben es hier von absolut mächtigen Power-Gamern zu tun, und die aber an ihrem Fußballprojekt irgendwie krachend gescheitert sind. Und ich meine, wie kann das nur sein, ne? Ja, was haben wir noch? Wir verlassen mal so die Engländer, kommen mal zu Italien. Es gab auch drei italienische Vereine, die beiden Mailänder Clubs und Juventus Turin. Und da schauen wir mal kurz drauf hier. AC Mailand. AC Mailand gehört der Elliott Corporation. Elliott Corporation, das ist wirklich der Prototyp von dem, was man einen Heuschreckenfonds nennt. Das ist ein Heuschreckenfonds. Und das ist wirklich, das ist keine Übertreibung. Ich muss mir auch nicht Sorgen machen, dass jetzt hier unser Kanal wieder gestrikt wird. Weil, ey, das ist Konsens. Diese Elliott Fund, das ist ein Heuschreckenfonds. Was bedeutet das? Das heißt, die sind weltweit unterwegs und kaufen Firmen auf, die hochverschuldet sind. Oder kaufen auch nur die Schuldscheine auf, die man von anderen Firmen hat. Und versuchen dann, wenn sie die aufgekauft haben, dann diese Firmen irgendwie zu zerschlagen. Das, was am besten ist, was vielleicht noch produktiv ist, das verkaufen, das andere abwickeln. Am Ende sollen ein Haufen Arbeitslose und so. Aber wir reden von Heuschreckenfonds, das interessiert die nicht. Und das ist deren Geschäftsmodell. Deswegen nennt man es Heuschrecken vor oder manchmal auch so hier Aasfresser, Geier oder sowas, weil es wirklich nur darum geht, die kaufen sich alles, was marode ist. Es ist völlig egal, was das für ein Wirtschaftszweig ist. Die rechnen nur mit den Zahlen. Ne? Und tatsächlich diese Elliott Corporation, die ist auch an den AC Mailand, der auch nur so gekommen. Die haben jetzt nicht gesagt, hey, wir kaufen uns mal einen Fußballverein, sondern einer von den Schuldnern der Elliott Corporation, der dort eben tief drin steckt, der konnte irgendwann diese ganzen Schulden nicht mehr bedienen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendein Unternehmen aus Fernost, China, glaube ich auch. Irgend so ein China-Investor, der halt krachen gegangen ist. Ja, und dann ist es wie Monopoly. Das ist wirklich, wie man das so spielt dann mit seinen Leuten. Dann wandern halt auf einmal alle Scheine von dem einen, diesem Fernost-Investor, die wandern dann in die Elliott Group rein. Und plötzlich gehört uns dieser AC Mailand halt. Die interessiert null der Sport. Das haben die überhaupt nichts damit zu tun. Hinter der Elliott Group stecken natürlich auch wieder Menschen. So. Und ich habe mir überlegt übrigens, ob ich da nicht ein paar Bilder zeige, aber letztens sind es halt alles nur graue Männer. Und ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt irgendwie jetzt halt diese grauen Männer zu sein. Könnt ihr euch selber ausdenken, wie die ausschauen. Schauen alle gleich aus. Dem, was dahinter steckt, auch ein Mensch, nämlich Paul Singer. Und die Singer-Familie. Und ohne Witz, wenn ihr das mal recherchiert, die Singer-Familie das ist, und ihr Elliott Heuschreckenfonds, hey, die sind berüchtigt überall auf der Welt, in jedem Kontinent, weißt du, in Afrika. Das ist Wahnsinn so. Hey. Die ziehen eine ja, wirklich wie ein Heuschreckenfonds, eine Spur der Verwüstung hinter sich her. Wo die waren, ist danach nicht mehr so wie vorher. Ja, das könnte man auch sagen, ja gut, das ist halt alles Kapitalismus, ist nicht verboten. Ist nicht verboten, aber es ist auch nicht in Ordnung. Es ist kein ehrbares Geschäft, keine ehrbare Herangehensweise. Das ist der Eigentümer von AC Mailand. Großer Fußballfan wahrscheinlich. Inter Mailand gehört einem Investor aus China, der sogenannten Suning Group. Auch die haben mit Fußball oder Sport gar nichts am Hut. Das ist auch, ich kann euch nicht mal genau erklären, was echt diese Suning Group ist. Ich habe das ein bisschen recherchiert, habe jetzt da auch die Stunden reingesteckt, nur für diese Suning Group. Aber es ist, ich kann es ja nicht genau erklären, weil diese ganze Welt von Business-Konglomeraten mir eh fremd ist. Also das ist, ich weiß gar nicht, was machen die eigentlich? Die verwalten halt Geld. Die verwalten Geld, chinesisches Geld. Oder geht es immer gleich um mehrere Milliarden? Ist einer der größten, diese Suning Group, einer der größten Fonds irgendwie in China. Also richtig, richtig fett. Was jetzt genau deren Business ist, was das jetzt in unserer Welt wirtschaftlich irgendwie bringt, weiß ich nicht. Die produzieren nichts. Die produzieren keine Tassen, keinen Kaffee oder was auch immer. So, es ist halt irgendwie. Es ist Großkapital. Das ist was die machen. Suning Group, Inter Mailand. Wen haben wir noch? Juventus Turin. Hier wird es interessant, denn Juventus Turin gehört der Agnelli-Familie. Und das ist jetzt hier ein bisschen anders. Die Agnelli-Familie, das sind Leute, die schon ganz, ganz lange im Sport sind. Tatsächlich, die Agnelli-Familie unterstützt Juventus Turin seit 100 Jahren. Und seit den 60er Jahren ist Juventus Turin auch geschäftlich ein Eigentum. Also sie sind Mehrheitshalter von Juventus Turin. Diese Agnelli-Familie, auch da, das sind keine Neukömmlinge oder irgendwelche Ignoranten. Also die Agnelli-Familie, die gehören seit 100 Jahren zu den reichsten Familien in Europa. Agnelli ist die italienische Autoindustrie. Das ist Fiat. Das ist Ferrari, das ist, was weiß ich, Alfa Romeo. Ich glaube, vor ein paar Jahren haben sie Chrysler gekauft. So sind die groß geworden. Und da kannst du dir schon vorstellen, Fiat, ich meine, das ist eine Weltmarke. So. Das sind die Agnellis. Seit 100 Jahren steinreiche Leute, elitäre Leute. Das ist, um was es hier geht. Das sind elitäre Leute. Die Agnellis, das ist wirklich europäische Spitzenelite. So. Deren Reichtum ist, kann man gar nicht schätzen, weil es eben schon über viele Generationen geht und weil es sich ja dann immer noch mehr vermehrt und dann oft ja auch dieser Reichtum, das hatten wir an anderer Stelle, wird dann oft auch verschleiert. Du kannst es nicht beurteilen, wenn du guckst, was hat der auf dem Konto? Da ist dann gar nicht so viel. Dieser Reichtum wandert in Fonds, wandert offshore. Aber was wir festhalten können, die Agnellis, das sind mega mächtige, einflussreiche Leute. Die kannst du nicht einfach nur irgendwie rumschubsen und die werden bestimmt sich nicht engagieren in irgendwelchen völlig verrückten Hütchen spielen oder sowas. Und umso verwunderlicher ist es eben, dass wie diese Sache gelaufen ist. Das ist keine 48 Stunden Helden, das bricht zusammen. Bei den Agnellis, da ist es auch so, dass die auch persönlich ja so unglaublich viel an Ansehen verlieren. Das gilt für jeden von denen. Ich habe euch gerade erzählt über diese Mea Culpa-Pressekonferenz von diesem Henry. Bei den Agnellis ist es so, dass die sogar mit einer der treibenden Kräfte waren. Es geht um Andrea Agnelli, der ist sozusagen der Agnelli-Patron für Juventus Turin. Das ist so halt der Juventus Turin-Boss. Und dieser Andrea Agnelli ist also ein wichtiger Player im europäischen Fußball. Nicht erst seit gestern, schon, die sind ganz lange dabei. Und Der Andrea Agnelli, der hat auch für die UEFA gearbeitet. Das ist ja das so. Die UEFA, das ist also sozusagen dieser internationale oder der europäische Verband der Fußballvereine, die europäischen Turniere organisieren, Champions League und so. Und da ist der Agnelli auch. Der hatte da sogar eine Funktion als Funktionär in der, ich weiß nicht, European Executive, bla, irgendwas um der Gruppe, die sich darum kümmert, diese Champions League, die sie jetzt ganz weg haben wollten, zu reformieren. Und allein da wird schon so viel deutlich bei dieser Agnelli-Geschichte. Das heißt, der Typ ist als Vorstand von Juventus Turin gleichzeitig auch dabei, eine Reform der Champions League zu entwickeln, arbeitet dort in Gremien und da arbeiten die jetzt schon wahrscheinlich die ganze Zeit, es wird ständig irgendwas rumreformiert. Aber aktuell ist es ja so, dass genau von diesen Leuten, von diesen Großvereinen, so ein Druck kommt auf die UEFA, der sagt, ey, wir müssen die Champions League reformieren, weil wir müssen einfach mehr Geld dort rausschlagen. Wir brauchen mehr Geld. Das ist das Ding. Wir brauchen einfach mehr Geld. Und der Typ arbeitet also an der Reform von Champions League, arbeitet dort mit Leuten zusammen. Der ist mit dem Präsidenten der UEFA familiär verbandelt. Der Agnelli, der hat eine, warte mal, wie rum ist es? Ich glaube, der Agnelli ist der Patenonkel von der Tochter vom UEFA-Präsidenten. Oder ist es umgekehrt? Das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Es könnte auch sein, dass der Präsident von der UEFA der Patenonkel von Agnellis Tochter ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Mist, eigentlich habe ich das recherchiert. Egal. Das heißt, die kennen sich privat seit Jahrzehnten. Die sind befreundet, diese Leute. Der UEFA-Präsident heißt Alexander Ceverin. Und dieser Ceverin und der Agnelli, die kennen sich. Das ist eh schon dieses, wo man eben diese ganzen Funktionäre und diese Korruption in diesen Verbänden kritisieren muss. Weißt du, das ist eh schon Vetternwirtschaft und Korruption ist da Türen offen und unterschiedliche Interessenlagen. Ja? Aber eigentlich sind die seit Jahrzehnten zusammen, befreundet, die Familien zusammen und so. Und was jetzt passiert ist im Zuge von diesem Chaos, der Agnelli war eine der treibenden Kräfte und er war auch derjenige, der es auf der Pressekonferenz da verkündet hat. Hey, jetzt gibt es diese Europäische Super League. Im Juli sind die ersten Spiele. Daraufhin hat der Präsident der UEFA, der Ceverin, ich glaube, man spricht ihn Ceverin aus, das ist ein Slowene, der war dort so wütend auf den Agnelli und der hat dem Agnelli vorgeworfen, er ist eine Schlange. Und er ist ein Lügner. Und das in aller Öffentlichkeit. Und überleg dir das mal. Weißt du, das ist eigentlich ein Freund von dir, ein Freund, Geschäftspartner, der sogar der Patenonkel ist von deiner Tochter oder umgekehrt. Und den bezeichnest du öffentlich als Schlange und als Lügner. Wow, da muss aber schon viel Porzellan kaputt gegangen sein. Aber genau so ist es. Denn dieser Agnelli, während er zum einen in diesen Gremien arbeitet für die UEFA und mitgewirkt hat an einer Champions League-Reform, die jetzt dann auch schon spruchreif war und die tatsächlich 2, 3 Tage nachdem diese neue Super League verkündet wurde, wollte die UEFA ihr neues Programm verkündigen. Aber denen ist man eben schnell zuvor gekommen. Und der Typ, der dort mitwirkt, ist gleichzeitig die ganze Zeit im Hintergrund, ohne dass es seinen engsten Leuten sagt, arbeitet er an einem ganz anderen Konzept, was das Gegenteil ist von dem. Also da kann man dann tatsächlich von Verrat sprechen. Und ich weiß, das ist ein großes Wort und ich benutze diese großen Worte ungern. Aber in dem Fall ist es so. Das nenne ich Verrat. Ja. Und dieser Ceverin hat es auch so genannt. Eine Schlange und ein Lügner. Das ist eigentlich brutal, wenn du eben überlegst, was so ein Mensch wie dieser Agnelli auch in der Öffentlichkeit dann Ansehen verliert, an Renommee mit solchen Dingern. Ne? In der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten, wie viel da kaputt geht. So. Das ist schon wirklich krass. Und da fragt man sich eben auch, ey, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass etwas, wo du ein Spiel, wo du einen so hohen Einsatz hast, auch körperlich, persönlich, deine Renommee, dein Ansehen. Und hey, ganz ehrlich, ich meine, klar, man könnte sagen, es ist denen wurscht, aber für solche Leute wie Agnellis, ich meine, Geld haben die genug. Ich glaube nicht, dass das dem egal ist, wie sein persönliches Renommee ist in der europäischen Öffentlichkeit. Da. Und auch hier, dass dann Leute, mit denen du eigentlich befreundet bist, dass solche Dinge da kaputt gehen. Ne? Und da fragt man sich eben auch, hey, wie konnten die sich zu sowas nur hergeben? Ja? Ja, faszinierend hier, Agnelli. Was haben wir noch? Ach ja, zu Juventus Turin wollte ich auch sagen. Die gehören auch zu den ganz, ganz großen Schuldnern. Und deren Idee ist halt tatsächlich schon länger, eben den Fußball auf so eine internationale Ebene zu bringen. Und ein Ding, was sie da auch gemacht haben, wo man es ablesen kann, die haben in den letzten Jahren ihr Logo verändert. Jeder Verein hat ein Logo. Das machen viele Vereine. Warum machen die das? Weil diese Logo, 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 Die Mehrzahl von Logen halt. Logen, Logos. Schneiden. Schmarrn. Die sind halt auch so altbacken. Es ist halt, die sind halt entstanden vor 100 Jahren, mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle rumgewickelt, aber es ist immer noch so ein bisschen altmodisch. Und jetzt möchte man aber eben als globale Marke auftreten und kein italienisches Logo mehr haben, sondern irgendwas, was du, egal ob du Chinese bist oder in Afrika lebst, was, mit dem du was anfangen kannst. Da haben sie ihr Logo geändert. Ja? Und dieses Juventus Turin gehört halt auch gleichzeitig zu den Vereinen, die absolute Megaschuldner sind. Das ist auch so ein Ding. Innerhalb dieser kapitalistischen Logik ist es klar, dass die mehr Geld brauchen. Weil der Fußball ist so eine ganz eigenartige Branche. Ich meine, du musst da ständig Geld reinstecken, um sozusagen auf höchstem Niveau mitzuspielen, um diesen Wettkampf zu haben. Und du musst mehr Geld reinstecken, als das du zurückbekommst. Und das ist genau das, was diesen Geschäftsleuten auf Dauer nicht taugt. Der Perez, zu dem kommen wir eigentlich auch noch, von Real Madrid, der hat das ja auch gesagt in so einer Trauerrede, so, oh, ihr müsst uns helfen, so, wir können das nicht mehr stemmen. Wir müssen für so einen guten Stürmer müssen wir über 100 Millionen Euro bezahlen und wir haben das einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, es ist wirtschaftlich nicht mehr in Ordnung. Deswegen brauchen wir mehr Geld. Wo du denkst, dann kauf halt nicht den Stürmer für 100 Millionen Euro, kauf halt einen für 50. Aber das, in diesem Selbstverständnis geht das nicht von diesen Leuten. Das, weil wir sind ja Real Madrid, wir müssen doch die besten Spieler haben. Das ist doch, was die Leute wiederum sehen wollen. So denken die, ja. Ja, aber mach mal erst noch die Vereine durch. Hier, den müssen wir unbedingt noch erwähnen, weil das ist so, auch mehr Oligarchenverein geht nicht. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain gehört der Qatar Sports Investment. Die wiederum gehört der Qatar Investment Authority. Und da sind wir wieder schon, im Namen schon. Qatar Investment Authority. Was machen wir mit unseren ganzen Petrodollars? Wir müssen irgendwie das Volk bringen. Also wir müssen da Assets generieren, weil irgendwann ist Geld vielleicht nichts mehr wert. Und diese Qatar Investment Authority gehört also auch direkt 1:1 dem Staat Katar. Die gehört dem Staat Katar. Das heißt, das ist wirklich, Paris Saint-Germain ist ein Staatsverein, gehört dem Staat Katar. Und da kommt natürlich unendlich Geld, da kannst du dort reinstecken. Ja. Und wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist auch beispielhaft, wir können es ja nur am Rande erwähnen. Weil das ist auch bei dem Thema. Es geht in gewisser Hinsicht auch in Geopolitik rein. Das Ganze wächst aus dem Sport heraus. Dieser Staat Katar, der möchte Publicity, der möchte ein bisschen ein besseres Image haben. Und das ist überhaupt der Grund, warum die sich die da einkaufen. Es geht gar nicht so sehr um Geld verdienen. Geld verdienen natürlich auch, aber tatsächlich der Fußball ist nicht unbedingt ein Geldverdienen-Apparat. Das ist schwierig. Meistens Geld wandert dort rein und es ist eine Geldvernichtung. Ja. Aber was viele von denen auch wollen, die haben unterschiedliche Interessen. Diese amerikanischen Investoren, die wollen Geld machen. Aber hier Katar, bei denen geht es auch darum, ein bisschen was von diesem Glanz zu bekommen. Diesen Glanz, den der Fußball auslöst. Und über den Fußball einen Fuß in die Tür bekommen, in eine europäische Kultur. Du kannst auf der Fußballtribüne, oder besser gesagt heute schon in den Logen, wo so die reichen Leute sind, Da kannst du Business machen, da kannst du Connections machen, da kannst du Netzwerke etablieren. Das ist, um was es Katar geht. Denen geht es nicht um Geld verdienen, ja, sondern die wollen mit dem Geld, was sie ja haben, wollen sie sozusagen was akquirieren. Und was sie eben auch haben wollen, ist so, ja, ein etwas von diesem Glanz abbekommen. Sich dort sonnen in dem Sport und ja, wir sind so toll. Ja. Und wie ist es gekommen, dass Paris ein Katar-Sportverein wurde? Das ist auch eine abgefahrene Geschichte. Da gab es ein Treffen im Élysée-Palast. Élysée-Palast, das ist französische Regierung, französischer Präsident. Und dort wurde das ausgemauschelt. Das sagt schon alles, im Élysée-Palast. Da. Und dort gab es mal vor ein paar Jahren ein Treffen. Und dort war der Sarkozy, damals französischer Präsident. Damals war Michel Platini, Fußballlegende, französischer Fußballstar früher. Und zu dem Zeitpunkt war er der Chef von der UEFA. Eigentlich, wo sich alle Fußballer gefreut haben. Endlich kommt mal ein Fußballer an diesen Funktionärsposten und nicht so ein korrupter Sachse und jemand, der aus dem Fußball kommt. Aber das ändert an den Korruptionen gar nichts. Ja, sondern, also es waren Sarkozy, es war der Oberscheich aus Katar, wie auch immer sein Titel ist, weiß ich nicht. Es kann so egal sein. Und Platini. Und ich glaube auch der Sohn von Platini oder so. Aber das waren die entscheidenden Kräfte, die zusammengekommen sind. Und die haben einen Deal gemacht. Der Deal beinhaltet, Katar steckt unglaublich viel Geld in den Fußball, spezifisch in den französischen Fußball. Dafür bekommt Katar eben Paris Saint-Germain. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das größte Gemauschel. dafür garantiert die UEFA oder unterstützt die UEFA oder unterstützt Platini die WM-Bewerbung von Katar. Katar ist nämlich, nächstes Jahr soll es ja schon sein, richtet eine Fußballweltmeisterschaft aus, was an sich ja schon ein absoluter Witz ist. Das Land, da leben 1 Million Menschen, davon sind 800.000 Leute Ausländer, die bestimmt keine Karte bekommen. Also irgendwelche Lohnsklaven so aus Indien oder Afrika. Und das war damals schon ein Riesenskandal aus meiner Sicht, so, dass Katar auf einmal die Fußball-WM bekommt. Ja. Aber gleichzeitig ist eben dieser Deal, der da auch gelaufen ist, in dem auch die Politik involviert ist. Sarkozy, in diesem Deal ging es darum, dass sozusagen Katar die UEFA sponsert. Das ist der Deal, Katar, Platini und dem französischen Fußball, und da kommt dann auch Sarkozy rein. Und da kann man dann natürlich auch international, weil das ist genau der Grund, warum eben Katar in dem Fußball drängt, weil man international aus seiner Ecke rauskommen will. Man möchte so wahrgenommen werden als moderner Partner vielleicht sogar. Ja? Obwohl sie doch nichts anderes sind als Feudalisten. Es ist irgendwie so ein totaler Staat mit Königreich und sowas. Etwas, was uns Europäern eigentlich komisch vorkommen sollte. So. Ja, und so haben die sich da eingekauft. Ja? Katar ist also UEFA. Und das ist auch der Grund, warum, als jetzt diese Liga neu gegründet wurde, warum Paris Saint-Germain nicht Gründungsmitglied war. Da haben sie alle gewundert, weil, hey, ich meine, das ist eigentlich der Verein schlechthin, die so und die völlig der französischen Liga rausgewachsen sind. Die müssen das Hauptinteresse haben, aber die sind deswegen nicht dabei, weil eben Katar zum einen seine WM nächstes Jahr haben möchte und dort möchte schön Friede, Freude, Eierkuchen, Fußball haben und da nicht irgendwie Streitereien, dass Spieler von diesen Rebellenvereinen nicht mehr dann für die Nationalmannschaften aufgestellt werden. Das ist gegen das Interesse von Katar. Und das Nächste ist eben die Katar. Katar ist intensiv geschäftlich verwoben mit der UEFA. Da geht es auch um Fernsehverträge und bla. Und deswegen hat Katar schon eigentlich ein Interesse daran, dass die Champions League weiterläuft. Und deswegen sind sie da in dieses neue Projekt nicht eingestiegen. Ja? So daran kann man erkennen, was die dort für Business-Interessen haben. Es ist auch noch so, aber das ist nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob man das beweisen kann, aber das sind Gerüchte, die habe ich in englischen Medien habe ich das gelesen, dass angeblich das Geld, was jetzt für diese neue Super League kommt oder kommen sollte, das sind ja Garantien von Milliarden. Vorgeschoben ist es diese Bank JP Morgan, zu der wir auch noch kommen, aber dahinter soll es eigentlich Kapital aus Saudi-Arabien sein. Und da geht es auf einmal so, wie der Fußball zum Schlachtfeld wird von so Geo-Playern. Denn ihr wisst über diese Fehde, anders kann man es nicht nennen, auch das ist geradezu lächerlich. Es ist eine Fehde von so arabischen Potentaten, so eine Fehde zwischen Saudi-Arabien und Katar. Und das spielt sich dort auch weiter. Und Saudi-Arabien, das ist, wie gesagt, es wird nur spekuliert, hat eben, möchte vielleicht auch Katar eben aus dem Fußball rausdrängen und das ist die Idee, indem sie diese europäische Super League dort so viel Geld reinstecken, dass dann die UEFA, was eben das Katar-Projekt ist, dass das dann verliert. Absolut abgefahren. Also jetzt überlegt so, geht es nur um Fußball eigentlich? Jo, ja? Das also Paris Saint-Germain. Dann kommen wir noch zu den Vereinen aus Spanien, da sind es drei und Atletico Madrid, Real Madrid und Barça. In Spanien ist es noch anders. Das sind tatsächlich noch Vereine im weitesten Sinne. Die sind also nicht in privatem Eigentum, sondern es ist grundsätzlich noch so eine Art Vereinsstruktur. Allerdings sind wir da schon weit weg von Vereinen, denn das ist auch so krass, um Präsident von diesen Vereinen zu werden. Das ist, glaube ich, bei Barca und bei Real so. Bei Atletico weiß ich nicht ganz so genau. Aber bei denen ist es so, wenn du dort Präsident werden willst, dann musst du schon im Wahlkampf musst du eine Bürgschaft vorbringen, dass du mindestens 100 Millionen Dollar schwer bist. Eine Bürgschaft. Du brauchst also irgendeinen kompetenten Partner, einen potenten Partner, der dir 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Dann erkennt man schon, das ist also nicht so ein Verein wie du und ich uns das vorstellen, weil so die Mitglieder wählen halt einen, der geeignet erscheint. Hey, wenn du schon 100 Millionen Bürgschaft brauchst, da reduziert sich dann das Kandidatenfeld doch enorm. Und dann ist es auch wieder so ein geschlossener Kreis. Und der Typ, der bei Real Madrid der Boss ist, sein Name ist schon gefallen, Florentino Perez. Auch da, man muss überlegen, was man sagt, weil es ist ein lebendiger Mensch und möchte ihn nicht beleidigen und so. Aber ganz ehrlich, der Typ, Bauunternehmer, jahrzehntelang, für mich der Prototyp von so einem schmierigen ja, Mafiosi-Kapitalisten, so, der mit allen möglichen Tricks arbeitet, wo er Gelder abziehen kann, auch öffentliche Gelder, auch Staatsgelder. Allein bei Real Madrid könnte man so viel reden. Weißt du, vor ein paar Jahren, da waren die auch schon in einer Schuldenlast, die eigentlich nicht mehr geht. Und dann haben sie als Trick, haben sie dann einfach ihr altes Vereinsgelände verkauft, was halt in Madrid ist. Und das haben sie verkauft an die Stadt Madrid. Und hey, welche Überraschung, hat einen sehr guten Preis erzielt. Einen sehr, sehr guten Preis. Es gab für 300 oder 400 Millionen, ich weiß nicht mehr genau, haben sie ihr Vereinsgelände verkauft in die Stadt Madrid. Hey, und dann haben ein anderes Gelände bekommen, ein bisschen außerhalb so, und dann ist wieder alles gut so. Also das sind echt Leute, die auch jahrzehntelang schon genau wissen, wie man mit Geld umgeht und mit welchen Tricks und so weiter. Ja, und dann gibt es noch das große FC Barcelona. Und dort ist es ja ähnlich wie bei Real Madrid da. Und jetzt fragt man sich, warum sind diese Vereine eigentlich dort in dieser Europa Super League am Start? Und das ist der Gelddruck. Das ist einfach unfassbar. So viel Geld dort reingesteckt wird, so viel wird auch vernichtet im Fußball. Das ist eigentlich unglaublich. Vereine wie Barcelona und auch Madrid, bei Madrid weiß man es nicht so genau, weil das ist wieder diese Verschleierungstaktiken, weißt du, du hast hier Firmen und Ausstände und was weiß ich, da bin ich auch nicht Experte drin. Aber so kann man halt eine Buchhaltung führen, wo dann viele von den Schulden halt irgendwie, ja, langfristige Verbindlichkeiten sind, was weiß ich. Aber beide von diesen Vereinen, so sagt man, sind die Außenstände, gehen auf über eine Milliarde. Auf über eine Milliarde, das muss man mir vorstellen, dass das Fußballverein 1 Milliarde Schulden haben kann. Ich weiß gar nicht, wie sowas gehen soll. Aber jetzt ist eben diese Corona-Geschichte da. Und da scheint so der Druck so extrem groß zu sein auf diese Clubs, weil ihr Geldmodell einfach nicht mehr funktioniert, weil durch das Corona, du hast keine Zuschauer seit über einem Jahr, dementsprechend die Vermarktung, Trikots, Zeug verkaufen, weil die Leute, die ins Stadion gehen, die kaufen auch alle was im Stadion oder ganz viele. Das sind enorme Einbußen, enorme Einbußen. Die Vereine halten sich bedeckt und sagen nicht wie viel, aber wir können ahnen, das ist brutal. Und das Fußballbusiness läuft nicht so weiter. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Vereine jetzt auch so schnell und so ein unausgewogenes Projekt sich da reingestürzt haben, weil wir daran erkennen können, denen steht das Wasser bis zum Hals. Da ist die Kacke wohl am Dampfen. Und das ist eben auch schon interessant, weil das auch Rückschlüsse zulässt überhaupt auf den Wirtschaftszustand heute. Uns wird immer noch mitgeteilt, alles normal, alles läuft gut. Ja, Corona, klar, Einschränkungen und so weiter, aber grundsätzlich, don't worry, ist alles safe. Aber am Fußball kann man sehen, dass das überhaupt nicht so ist. Im Hintergrund muss der Druck echt enorm groß sein. Und der Pérez von Real, der hat auch schon so eine Rede gehalten: Hey, wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir in 5 Jahren tot. Der Fußball ist tot. Und also der Druck ist da einfach enorm groß. Aber wie es halt normal wäre, dass du sagst, okay, schlechtere Zeiten, dann fahren wir halt alles mal ein bisschen runter, die Ausgaben. Aber bei denen ist es anders. Die wollen halt einfach, deren Lösung ist, wir brauchen noch mehr Geld. Und das ist in ihrer Logik ist das völlig richtig. Ja. Das ist auch ein Grund, warum das hier so spannend ist. Denn diese Pläne für eine Super League, die haben die schon ganz lange. Jetzt rein als Geschäftsmodell ist es auch in sich verständlich. Also wenn den Fußball nicht mehr nur, wenn die englischen Vereine nicht mehr nur die Leute in England schauen, sondern was weiß ich, ein paar hundert Millionen Chinesen auch. Der Peres hat gesagt, es gibt 4 Milliarden Fußballfans auf der Welt, potenziell. Die müssen wir alle anzapfen und für die müssen wir das machen. Wenn das so ist, dann ist ja klar, dass diese Leute auch meinen, hey, dann lass uns auch eine internationale Liga gründen. Gibt da eigentlich Sinn in sich. Ja? Aber die Pläne gibt es deswegen schon ganz lange. Ich glaube, die ersten Pläne hat man schon in den 60ern gehabt oder sowas. Da war es eher aus politischen Gründen. Hey, Europa wächst zusammen, lass uns so eine europäische Liga machen. Und aus Businessgründen, Berlusconi, der berühmte Berlusconi, auch so ein Fußball-Politik-Oligarch, wo das alles zusammenwächst, der hat das auch schon in den 90ern so gesagt, so eine kommerzielle Europa-Liga. Das heißt, diese Ideen gibt es schon ganz lange, aber man konnte die nicht durchsetzen. Weil es einfach zu viel Widerstand gibt. Aber jetzt in Corona-Zeiten, jetzt hat man sich gedacht, jetzt können wir es ausnutzen. Weil zum einen die Fans sind alle nicht in den Stadien und wir können auch jederzeit argumentieren, hey, wir haben halt einfach diesen Gelddruck, die Vereine haben den Gelddruck. Jetzt hat man gedacht, könnte man diese Situation, die durch Corona entstanden ist, die könnte man ausnutzen. Und das ist genau das Ding. Ja, man versucht sich die Krise zunutze zu machen, so. Und Pläne, die man schon lange hatte, glaubt man, dass man jetzt durchsetzen kann. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist eben in anderen Feldern ist das ganz genauso. Und eins wollte ich noch, genau, ich wollte noch was zu dieser Bank sagen. Das ist eigentlich auch noch nicht ganz uninteressant. JP Morgan. JP Morgan ist eine Wall Street Bank, gilt als eine der größten Investmentbanken der Welt. Also es ist auch nicht so eine Bank, wo du und ich ein Konto aufmachen können, ein Girokonto oder sowas. Es ist nicht die Sparkasse. Es ist eine Investmentbank. Da geht es wirklich nur um, ja, großen Kapitalströme hin und her schieben. Und diese JP Morgan Bank, eben Wall Street Bank, der Prototyp der Wall Street Bank. Hey, diese JP Morgan, die waren schon damals dabei hier bei Jekyll Island 1913, wo es hier diese Verschwörung gab und dieses konspirative Treffen auf Jekyll Island, um die Fed zu gründen. Da war JP Morgan schon einer von den Playern. So lange sind die schon am Start. Mächtige Leute so. Wir reden hier wirklich von den ganz Großen so. Und diese JP Morgan Bank, die würde jetzt eben diese Milliarden und ich glaube zum Anschub waren es gleich mal 5 oder 6 Milliarden, aber dann langfristig geplant auf 23 Jahre ist es dann irgendwie schon zweistellige Milliardensumme, die da irgendwie reinkriegen. Die letzte ist natürlich dann wieder reinkommen muss über Fernsehen und die Fans werden es dann schon irgendwie finanzieren. Aber um es überhaupt anzuschieben, macht es diese Bank. Ja, und was soll man zu JP Morgan sagen? Das ist so krass. Ich habe das, glaube ich, bei der anderen Fußballsendung vor 3 Jahren euch schon mal erzählt. Ich hatte Ende der 90er Jahre, 98, 99 oder so, habe ich in der Zeitung gelesen, Süddeutsche Zeitung, in der Printausgabe damals, so einen kleinen Artikel nur, ganz am Rande. Und da stand damals schon drin, dass die Nachricht, dass JP Morgan, und ich bin mir ziemlich sicher, dass JP Morgan ist, Teile mir drin sagt, war es nicht Warburg, Banker aus Warburg, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Morgan war. Aber selbst wenn es Warburg ist, diese Banken sind auch vernetzt miteinander und das ist so derselbe Prototyp-Bank. Schon altes Wall Street Kapital, Jekyll Island schon am Start gewesen. Aber ich glaube, es war JP Morgan. Was stand da diese Nachricht drin, dass JP Morgan sich in den europäischen Fußball einkauft und dort eben Geld reinsteckt? Und tatsächlich war's, fand ich das damals so krass, weil ich wusste damals schon in den 90ern, war mir schon JP Morgan Begriff. Da wusste ich schon, das ist eine von wirklich von denen, ja, diese Jekyll Island Banken, das sind diese Banken, die. Die sind nicht nur Geschäftspartner für die Wirtschaft, sondern das sind Powergamer, die wirklich so den Rahmen setzen. So. JP Morgan war damals, ging bei mir schon die Alarmglocken hoch. Als ich das gelesen habe damals, ging bei mir die Alarmglocken hoch und dachte, shit, jetzt kommt dieses amerikanische Wall Street Kapital in den Fußball. Und das wird dem Fußball nicht gut tun. War in den 90ern. Und wir haben genau die Entwicklung gesehen. Und es ist auch tatsächlich so, was jetzt in der Corona-Krise auch zum Vorschein kommt, ist eben eigentlich so eine alte Lebensweisheit, weißt du? Ey, wenn du Geld brauchst, weil dein Lebensmodell oder dein Geschäftsmodell so nicht sich trägt und du leihst dir Geld, das ist eine gefährliche Situation. Denn je mehr du als Schuldner gerätst du automatisch in Abhängigkeit. Du gibst immer ein Stück weit Souveränität ab. Und das kann so weit gehen, ja, so wie es tatsächlich jetzt bei manchen Fußballvereinen geht, dass du dann schon so viele Schulden hast, dass dir die normalen Banken gar kein Geld mehr geben. Weil die sagen, hey, du hast 1 Milliarde Schulden, Barcelona. Überlege erstmal, wie du die wieder abbaust, bevor wir dir neues Geld geben. Irgendwann bekommst du es nicht mehr von den normalen Banken. Dann musst du dich, wie es für den kleinen Menschen auch ist, dann musst du dich an die bösen Jungs wenden. Also irgendwelche Kredithaie, die dir noch Kohle geben. Das ist auf groß dann eben sowas wie JP Morgan. Ja, die geben dir noch Geld. Aber glaub nicht, dass die dich irgendwie unterstützen. Dass es deine Partner sind. Oder der Elliott Fonds oder sowas. Nee, da bist du dann wirklich, ja, da bist du im Arsch. Sorry über diese Sprache, aber es ist so. Da hast du dich dann, bist du als Schuldner dann eben deiner Freiheit beraubt. Und Freiheit in dem Sinne auch, dass du eben Optionen hast, selbst zu entscheiden, mache ich jetzt, gehe ich in die Richtung mit meinem Business oder in die. Irgendwann kannst du das nicht mehr. Irgendwann bestimmen andere über dich. Und das ist so, was so wichtig ist, was man hier beim Fußball jetzt so offensichtlich sieht. Und hier kannst du auch der einfache Mensch verstehen. Aber wir sollten es im Großen sehen. Das ist dasselbe. Wir dürfen unsere Welt nicht verkaufen. Diese ganze Idee bei diesem Durchkommerzialisieren, das ist auf Dauer nicht richtig, weil wir auf Dauer genau dadurch unsere Freiheiten, unsere Entscheidungsfreiheiten abgeben. Und irgendwann ist dein ganzes Leben kommerzialisiert, dein ganzes Leben ist Business. Dann entscheiden andere über dich, wenn du dort nicht zu den Gewinnern gehörst. Und auch das haben wir schon beim Thema Geld gehabt. Für jeden Gewinner, für jeden, der Geld hat, gibt es jemanden, der genauso viel Schulden hat. Genauso wie Geld, wie es gibt auf dieser Welt, gibt es Schulden. Das definiert Geld geradezu. Geld ist ein Schuldschein. Versteht ihr? Das heißt, da ist die Gefahr riesig, dass du eben deine Freiheit verlierst. Und genauso ist es im Sport schon lange passiert. Ich meine, jetzt entscheidet halt die Singer Group, die Singer Family über dein Geschick und bei AC Mailand. Und nicht mehr du als Fußballer oder als Fan oder was auch immer. Oder als Verein, wir Menschen so, ja. Sondern du verkaufst dich und das ist diese Gefahr. Und beim Fußball kann man es so deutlich jetzt sehen. Und das sollte uns auch Warnung sein für andere Bereiche. Und bei diesem JP Morgan, eins noch, ja, als ich damals diese Nachricht gelesen habe, in den 90ern, und ich damals, hey, da gab es nicht viele Leute, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und ich habe damals so in meinem Umfeld das so gesagt, hey, boah, krass. Und die haben so gar nicht verstanden, was, JP Morgan, irgendeine amerikanische Bank, so what. Aber es war dann tatsächlich ein oder zwei Jahre danach, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, das ist schon eine Ecke her, wurde dann im europäischen Champions League Fußball, hat sich auf einmal das Design von dem Ball verändert. Der Fußball, das ist auch lustig, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie du so einen Ball herstellen kannst, aber eins der beliebtesten und wirklich eine geniale Art, einen Ball herzustellen, ist ja diese Mischung von Pentagon und Hexagon. Fünf und sechs Ecken, aus so Lederflecken wurde der zusammengenäht. Eigentlich ziemlich cool, also geometrisch. Man könnte ja fast sagen, heilige Geometrie, Wahnsinn, wie das alles zusammenpasst. Es gibt eine Kugel, wow, krass. Dieses geniale Design wurde dann, nachdem JP Morgan so im europäischen Fußball angekommen ist, wurde dieses Design verändert. Und ich weiß noch genau, wie ich da das zu Hause im Fernsehen gesehen habe. Immer noch 90er Jahre, Ende 90er, Anfang 2000 schon. Und auf einmal kicken die in der Champions League mit einem Ball, wo so Pentagramme drauf sind. Nicht mehr Pentagon, also Fünfeck, sondern der fünffache Stern. Und das hat eigentlich überhaupt nicht zusammengepasst mit dieser genialen, mit diesem genialen Design. Das ist einfach lieblos drüber. Weißt du, so, da, und das, ich erzähle es deswegen, weil die Symbolik so stark ist. Dass eine geniale Struktur etwas gewachsen ist. Und jetzt kommen von außerhalb kommen Kräfte, die das überhaupt nicht verstehen, was es ist, und packen ihr Ding drüber. Das ist es. Und plötzlich haben die da mit Pentagrammen gespielt. Ich schaue so, oh shit, hey, JP Morgan ist angekommen. Ne? Naja. Aber jetzt kommen wir so zu diesen großen Fragen, die sich da aufdrängen. Ich meine, wir haben schon gesehen, hey, wir können hier, das ist so lehrhaft. Wenn du dich diesen Leuten verkaufst, wenn du dich der Wall Street verkaufst, wenn du mit Leuten wie JP Morgan hier Business machst, dann bist du am Ende in deren Hand. Und am Ende bestimmen die. Und das Krasse ist, was wir jetzt hier so an dieser Geschichte sehen, ist, die bestimmen, die also jetzt wirklich dir die Pistole auf die Brust setzen, sagen, wir machen es jetzt so. Diese Leute, also wir reden jetzt wirklich von den obersten Eliten in diesem Geschäft. Und ich hoffe, ich habe euch das klar gemacht, dass wir hier nicht irgendwelche, was weiß ich, so lustig zu Geld gekommenen Leute sehen, sondern dass wir mit Eliten zu tun haben. Eliten im internationalen Geschäft, weltweit, so Business. Die Leute, die also bestimmen, haben völlig die Verbindung zur Basis verloren. Die wissen gar nicht mehr, um was es da eigentlich geht. Und das ist irgendwie so entscheidend, finde ich, für mich, im Verstehen, warum unsere Welt heute nicht funktioniert, und zwar auch in so vielen anderen Bereichen als Fußball. Die Leute, die bestimmen, die kennen den Fußball nicht. Sie verstehen den Fußball nicht. Sie verstehen nicht diese Emotionen, die das kreiert. Und egal, ob du diese Emotionen mitgehst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir stellen einfach fest, hey, Fußball mobilisiert Millionen von Menschen, möglicherweise hunderte Millionen von Menschen, die dort unglaublich viele Emotionen reinstecken. Und Emotionen, das ist etwas, was aus dem Menschen selbst rauskommt. Und die Geschäftsleute können, die sehen das, die sind geblendet von dem Licht. Wow, das glänzt, das Action. Und sie wollen dieses Feinstoffliche, dieses Gefühl, diese gewachsene Kultur, die wollen sie sich aneignen und kaufen und materialisieren. Und das ist genau, was nicht geht. Was nicht geht. Du kannst es machen mit dem Fußball, aber du machst den Fußball dann kaputt. Und das verstehen die einfach nicht. Das ist also auch ein Missverstehen von der Natur des Sports. Denn die Natur des Sports ist der Wettkampf und am Ende gewinnt einer. Es kann immer nur einer gewinnen. Aber wenn jetzt hier, weißt du, 15 Vereine sind, die alle von irgendwelchen Multimilliardären gekauft sind, die wollen alle gewinnen. Die akzeptiert es nicht, dass man hier nicht mehr gewinnt. Was soll denn das? Ich investiere mein Geld und dann möchte ich den Invest zurückhaben. Und dann erwarte ich, dass meine Mannschaft auch den Erfolg hat. Ich erwarte, dass der Spieler, was ist irgend so ein junger Kerl, dem zahle ich 100 Millionen, da erwarte ich, dass der performt. Aber es ist ein Mensch und der hat auf einmal schlechte Laune. Auf einmal fühlt er sich da nicht wohl. Und diese 100 Millionen, die du investiert hast, die kommen nicht zurück. Das ist, was diesen Geschäftsleuten nicht taugt. Und deswegen versuchen die jetzt, eben eine Liga zu gründen, wo der Sport nicht mehr wichtig ist. So dass man ein sicheres Wirtschaften hat. Hey, ich bin hier in dieser Liga Mitglied, kriege jedes Jahr garantiert so und so viele Millionen. Das ist mein Business. Wie die dann kicken, ist dann scheißegal. Jetzt regen die sich noch auf. Weißt du, du steckst so viel Geld rein und am Ende hast du da so eine Truppe, die auf einmal total lustlos ist. Weil das ist das Faszinierende am Sport und am Fußball. Das sind diese Gruppendynamiken. Die kannst du eben nicht so normal kontrollieren. Das ist nicht einfach, der Mensch ist nicht nur ein Homo economicus, sondern der Mensch hat, da spielen so viele andere Dinge mit. Und im Sport kannst du es so deutlich sehen. Du kannst es nicht kontrollieren. Sie wollen das gerne. Sie wollen den Menschen und das Leben und alles, was das ausmacht, eben materialisieren. Und das funktioniert nicht. Das ist absolut ignorant. Das ist genau dieser faustische Trip, von dem ich so oft spreche. Ey, diese Leute schätzen das Leben falsch ein. Du glaubst, du kannst diese Dinge kaufen, aber das kannst du nicht kaufen. Das geht nicht, weil das etwas Immaterielles ist, weil es etwas Dynamisches ist. Weil Fußball, genauso wie andere Bereiche auch, genauso wie es in der Kunst ist, genauso wie es in der Musik ist, du kannst, das sind so urmenschliche Kräfte auch. Und wir wissen gar nicht genau, was eigentlich den Menschen ausmacht. Auch darüber sprechen wir oft hier. Und zu glauben, du könntest es kaufen und kontrollieren, das funktioniert halt nicht. Es funktioniert zu gewissen Grade, du kannst natürlich in der Kunst, du kannst die Künstler kaufen, du kannst die Musiker kaufen, du kannst dir in Musik, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ja, die ganze Story in Laurel Canyon ist ja letztens nichts anderes. Ist doch nichts anderes als eben etwas Urmenschliches, weißt du, Kreativität. Und dann versuchst du das zu kontrollieren, für deine Zwecke einzusetzen. Es ist nichts anderes. Das ist die Idee, warum es hier überhaupt im Fußball geht. Weil viele Leute glauben, ja, das ist alles nur Gier, das ist alles nur, die wollen echt nur noch mehr Geld. Den Leuten geht es nicht um Geld. Dem Emir von Katar ist Geld wurscht. Der hat so viel Geld, der überlegt, was mache ich mit meinem Geld? Der braucht nicht noch mehr Geld verdienen. Das ist gar nicht der vorrangige Zweck. Natürlich wollen die dann auch immer Geld verdienen. Aber der größere Zweck, warum die diesen Fußball greifen wollen, ist genau der gleiche, warum man sich die Musikindustrie greift, warum man sich die Kunst greift, warum man Filmindustrie greift. Weil das alles Dinge sind, wo eben diese menschliche Natur zum Vorschein kommt, wo echte Gefühle sind. Und echte Gefühle sind das, was sie eben nicht produzieren können. Das kannst du nicht in der Fabrik machen. Und wo dann echte Gefühle sind, das ist dann wie so ein Licht. Und da sind ja alle geblendet und zieht sie an. Das wollen die haben. Das will ich haben. Das ist im Grunde genommen, vielleicht ist jetzt die Allegorie zu krass, aber eigentlich so empfinde ich das. Das ist im Grunde genommen, wenn ein mächtiger Mann, mächtig im Sinne von Kraft, aber auch Geld, wenn der irgendwie eine Begierde hat, da ist diese junge Frau, die will ich haben. Aber hey, wenn du jetzt einfach nur deine Macht einsetzt und dann eben letztens diese Frau zwingst, zu welchen Diensten auch immer, mit Gewalt, mit Geld, mit Stechung, wie auch immer, was auch immer du es machst, bekommst du nicht das, was du willst. Denn was du eigentlich willst, ist ja die Liebe dieser Frau, dieses Großartiges, was dich so lächeln macht. Ja. Und sobald du aber da Zwang anwendest, ist es nicht mehr da und du hast es nicht mehr. Dann ist es eben eine Vergewaltigung. Und das ist genau, was hier passiert. Es sind Eliten, die vergewaltigen uns. Und sie vergewaltigen uns, weil sie letztens nicht kapieren und einfach nicht verstehen, was eigentlich das menschliche Leben ausmacht. Und eben im Sport ist es so deutlich zu sehen. Die wollen dann eben eine Liga haben, wo es nicht mehr um Erfolg geht, wo du nicht mehr absteigen kannst, wo es letztens egal ist, wie du spielst, egal. Aber das würde den Fußball kaputt machen. Das würde gar nicht funktionieren. Denn hey, ich meine, weißt du, wenn dort so eine Liga ist, wo es keinen Abstieg mehr gibt und wo es letztens nur darum geht, einer kann gewinnen. Die anderen Vereine haben eigentlich kein richtiges Ziel mehr. Und da wird es einige Vereine geben, die schon vor der Saison wissen, naja, so um den Titel spielen wir ja nicht mit. Was machst du denn dann? Dann gibt es kein Ziel mehr. Dann spielst du und es fängt schon beim Spieler an. Also ich möchte mir heute nicht verletzen in dem Spiel. Das ist das Wichtigste. Weil wenn ich jetzt gut spiele, vielleicht kriege ich dann nächstes Jahr die Chance, woanders zu spielen. Aber ich tue mir nicht weh. Ich gebe hier nicht alles. Ich fight hier nicht. Und ich sage euch, Fußball ohne diesen Spirit ist total langweilig. Es ist das Langweiligste, was es gibt. Fußball, es ist ein Low-Scoring-Game. Das heißt, es fallen einfach wenige Tore. Das ist so. Und da gibt es ganz oft 0-0. Das ist ein Standardspiel. Standardergebnis. Es ist im Fußball so, 0-0 kann super spannend sein, wenn es um Abstieg geht oder sowas. Da geht es um alles. Da schauen Millionen gebannt hin, obwohl nichts passiert. Aber wenn diese Energie raus ist, also diese Natur des Sports raus ist, wenn es nur noch Entertainment ist, ist kein gutes Entertainment. Das ist total langweilig. Da passiert ja gar nichts. Da passiert ja gar nichts. Im amerikanischen Sport gibt es dann immer noch, weil da haben die das Problem auch schon. Ne? Da gibt es Basketballspiele oder Baseball, das ist irgendwie krass. Das interessiert eigentlich keinen, wie es ausgeht. Das sind Spielern auch wurscht, gewinnen, verlieren, sportlich überhaupt reizlos. Aber trotzdem passiert halt ab und an mal was. Da gibt es dann einen tollen Spieler, der macht mal einen tollen Korb. Aber im Fußball ist halt 90 Minuten 0-0. Und das wird keiner anschauen. Das ist eben auch, und das ist, was die nicht verstehen. Das ist meine entscheidende Botschaft. Die Eliten verstehen nicht, was wirklich menschliches Leben ausmacht. Sie verstehen nicht, was Menschen ausmacht. Sie sind weggebrochen. Sie sind schon eine mentale Breakaway Civilization. Und die Pläne von diesen Leuten, ihre Visionen, die auch niemals funktionieren werden, die gehen sogar so weit, das ist ein Thema Transhumanismus, diesen Bruch noch weiter zu vollziehen. Wir machen da unser eigenes Ding. Und sie verstehen nicht, dass das nicht geht. Dass hier sind wir beim Fußball, aber insgesamt auch das Leben, dass es da ganz andere Qualitäten gibt, die du eben nicht in diese rein materialistischen Strukturen reinpressen kannst. Da verlierst du Dinge. Das funktioniert nicht. Das ist Ignoranz. Und es ist in diesem Fußballbeispiel so schön zu sehen, es ist nicht nur die Ignoranz gegenüber der Natur des Sports, gegen die Natur des Menschen, sondern es ist auch eine Ignoranz gegenüber, in diesem Beispiel, gegenüber Europa. Die verstehen einfach gar nicht, was Europa ist. Und das muss man mal vorstellen, das sind Geschäftsleute aus Amerika. Und Amerika und Europa sind kulturell noch nicht so weit weg. Und trotzdem verstehen die nicht, wie Fußball in Europa ist, dass es da nationale Ligen gibt, die gewachsen sind. Das ist wie so eine Pyramide. Und theoretisch kannst du selbst das, wenn du ganz unten bist, das Verein, wenn du immer nur gewinnst, steigst du auf. Und so. Diese ganze Idee von Vereinen verstehen die nicht. Das hat aber mit unserer europäischen Kultur zu tun. Das verstehen die nicht. Das verstehen die wirklich mental nicht. Geistig können sie nicht begreifen. Und deswegen kommen sie zu völlig falschen Schlüssen und ziehen Strategien hervor, die eben auch nicht funktionieren. Und natürlich können sie dank ihres Geldes und dem Einfluss, den sie haben, ich will jetzt die Leute nicht sagen, die sind alle völlig machtlos. Natürlich haben die Einfluss auf unsere Welt. Den gehören die Fernsehsender und Medien. Mit ihrem ganzen Einfluss können die natürlich Dinge in eine Richtung schieben und etwas in eine Form reinpressen, die zwar da nicht reinpasst, aber du kannst trotzdem mit aller Gewalt reindrücken. Es ist wie ein Puzzle, weißt du, das Teil muss hier passen. Du kannst natürlich mit Kraft es reindrücken, aber es passt halt nicht. Und das sehen wir nicht nur im Fußball, das sehen wir in anderen Dingen auch. Diese Oligarchen, selbst die amerikanischen Oligarchen, verstehen nicht Europa, verstehen nicht diese Vielfalt. Wenn du die verstehen würdest, kannst du damit natürlich auch Geschäfte machen, auch Business machen, auch Handel machen, selbstverständlich. Aber die verstehen das nicht. Sie verstehen Europa nicht, sie verstehen diese Vielfalt nicht. Es ist soweit der eine hier, der Glazer von Manchester United, jetzt wo diese Pläne so krachen sind, der ist schon ganz beleidigt. Der hat schon angekündigt, ich verkaufe die Scheiße. Ey, die blöden Europäer mit ihrem blöden Kulturding da, weg damit. So weit ist es schon. Die verstehen das nicht. Und weil sie es nicht verstehen, trotzdem aber ihren Plan haben, soll dort fügig gemacht werden, was einfach nicht passt. Das wiederum nenne ich Vergewaltigung. Es wird Gewalt angewendet gegen die Natur, gegen die Kultur, gegen den Menschen. Nein, du wirst dort reingepresst in dieses Homo economicus Modell. Und diese Ignoranz, die da dahinter steht, dieses Nicht-Verstehen, das ist doch verblüffend, weil wir es eben hier mit absoluten Eliten zu tun haben. Und die haben bestimmt vorher auch schon ihre Studien gemacht, Machbarkeitsstudien, können wir das so durchdrücken. Letztens auch diese JP Morgan Bank, das sind keine Anfänger. Wir reden hier von ein paar Milliarden. Das, ich kann mir auch kaum vorstellen, das ist wirklich, was viele Leute beschäftigt. Die können doch nicht so planlos da reingegangen sein. Es geht um so viel Geld. Da werden auch Verträge gemacht. Das ist doch nicht einfach so eine Sache, die nach zwei Tagen, oh, Überraschung, da sitzen einen Haufen Fußballfans, die protestieren. Ja, ich meine, habt ihr damit nicht gerechnet? Ihr müsst doch eine längere Strategie haben. So. Ich hatte damals, als es passiert ist, ich hatte gedacht, naja, denen sind einfach die europäischen Fans egal. Die sagen, dann demonstriert halt der Manchester, dann geht halt nicht mehr ins Stadion, ist uns egal, aber wir haben 100 Millionen Fans in China. Und die schauen jeden Sonntag oder jeden Mittwoch und für jedes Mal Pay-Per-View. Das reicht uns. Ist doch uns egal, ob ihr da in Manchester ins Stadion geht oder nicht. Wenn ihr überhaupt nicht mehr wollt, dann spielen wir halt demnächst in China, da ist das Stadion mal voll, oder New York oder so. Ich dachte, die gehen wirklich halt diesen Schritt da jetzt rein, der aus ihrer Sicht auch logisch ist, in diese globalisierte Sportwelt. Ja. Wir haben es vorher genannt hier, International Sports Konglomerats. Ja. In sich, innerhalb des Kapitalismus logisch, aber es kollidiert halt einfach mit uns Menschen. Ja, und dieses Fehleinschätzen von Realität, von Leuten, die absolut mächtig sind und denen man eigentlich, wo wir glauben, die haben dafür die Kompetenz. Das sind eigentlich so die Experten, wenn es darum geht mit Geld. Und dann hauen die so ein unausgegorenes Ding raus. Unter Druck von diesem Corona, jetzt ist die Zeit, jetzt ist unsere Chance, die Chance kommt, jetzt müssen wir es durchdrücken. Das lässt doch ganz tief blicken. Weil ich sage euch, ich bin überzeugt davon, dass es in so vielen anderen Bereichen auch so ist. Ja, es gibt diese Eliten. Ja, es gibt auch innerhalb der Eliten, das sind auch verschiedene Leute, das muss man auch ganz klar sehen, das zeigt ja auch diese Geschichte. Manche von denen sind verfehdet, manche von denen streiten, die haben unterschiedliche Interessen auch. Ein gemeinsames Grundinteresse vielleicht, aber es sind durchaus, es ist nicht ein monolithischer Block, ja, sondern die operieren auch untereinander, gegeneinander und so weiter. Aber Es gibt Eliten, und es gibt Eliten, die haben finstere Pläne. Die verschwören sich. Die verschwören sich gegen die Interessen der Mehrheit. Und nichts anderes ist der Fußball hier. Seine Verschwörung. Eine Verschwörung von einer Handvoll superreichen Oligarchen gegen die Interessen von 100 Millionen oder in ihren eigenen Worten von 4 Milliarden Fußballfans. Das ist eine Verschwörung. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Verschwörungspraxis. Und hier können wir das sehen. Hier beim Fußball können wir das sehen. Und was wir aber eben auch sehen, ist, dass die Ideen von ihrer Verschwörung nicht unbedingt funktionieren müssen, bei all ihrer Macht. Wenn sie eben so sehr gegen die Natur des Menschen arbeiten, wenn sie so ignorant sind, einfach nicht kapieren, was Leben bedeutet, wie europäische Kulturen sind. Und glaubt mir, wenn die Amerikaner, diese Wall Street-Leute, noch nicht mal die europäische Kultur verstehen, was glaubt ihr, wie viel Aufwand die betreiben, um die indische Kultur zu verstehen? Oder die Menschen in Afrika? Oder die Menschen in China? Nee, das ist genau das Ding. Was hier beim Fußball offensichtlich wird, ist diese ganze Globalisierung, dieses ganze weltweite Märkte und diese Normierung, alles muss gleich sein. Das ist Vergewaltigung von den Kulturen, Vergewaltigung von den Menschen. Das ist genau, was es ist. Und hier beim Fußball wird es offensichtlich. Und das Nächste ist aber, dass wir auch erkennen, diese Leute sind keineswegs so übermächtig. Diese Leute sind keineswegs so intelligent und wir können mit denen nicht mithalten, mit dieser Verschlagenheit. Ja, die sind verschlagen. Und ich will auch nicht sagen, dass die dumm sind. Aber sie sind offensichtlich abgehoben. Sie haben den Blick für die Realität verloren. Und das ist in anderen Bereichen ganz genauso. Weil wenn wir es heute anschauen, ganz aktuell, Politik, Wirtschaft, Corona, The Great Reset und so. Ja, es gibt diese Leute, die diese Pläne haben. Aber sie verstehen nicht, wie die Welt funktioniert. Sie verstehen nicht, wie die Menschen funktionieren. Und ihre Pläne sind, das Entscheidende ist, die sind nicht allmächtig. Das ist es. Die sind eben nicht allmächtig. Sondern es sind Menschen wie du und ich mit offensichtlich beschränkten, sehr beschränkten Sichtweisen. Das sind keine Übermenschen. Versteht ihr, das ist es. Und diese Pläne, die die mit uns haben, wie sie die Welt strukturieren, ob das jetzt im Sport ist, ob das jetzt in der Kultur ist, ob das im Automobilmarkt ist, da ist es auch so. Wir glauben, wir sind alles so Top-Manager, die sind super intelligent, die haben studiert und alles. Ja, aber ich meine, dann gab es da diese Geschichte mit diesem Dieselabgasskandal. Und da scheinbar haben dort auch eben diese Manager die Wirklichkeit komplett falsch eingeschätzt. Mit unglaublichen Verlusten und Schäden. So. Es ist scheinbar tatsächlich so. Ignoranz ist ein viel größerer Faktor, als wir es immer denken. Wir neigen dazu, diese Eliten stärker zu machen, als sie sind. Das ist, glaube ich, in unseren Köpfen so ein ganz alter Film. Früher waren die Eliten, waren es halt irgendwelche Fürsten. Ja, und die haben dann ihre Autorität dann auch noch auf Gott bezogen. Die Religion ist auch so die Eliten. Wir glauben immer, dass es da diese. Oh, die sind halt, ja, früher haben wir geglaubt, die sind von Gott eingesetzt, da kannst nichts machen. Heute glauben wir, wow, das sind halt echt, wow, die sind vernetzt und Familie und die sind so reich und intelligent und haben ihre Pläne. Aber Fakt ist, es sind nur Menschen und wir überschätzen die. Und wir können eben, Fußball kann man jetzt eben sehen, wie wenig planvoll das zum Teil ist, beziehungsweise die haben Pläne, aber diese Pläne, sie harmonieren nicht mit unserer Welt, das ist das Entscheidende. Diese Eliten wissen nicht, wie diese Welt funktioniert. Sie wissen nicht, wie der Mensch funktioniert. Und jetzt, in der Krise, versuchen die natürlich umso mehr noch ihre Kabale durchzudrücken. Genau wie im Fußball. Jetzt ist die Krise da. Und natürlich wollen die Krise als Chance nutzen, um ihr Ding durchzudrücken. Aber wir sollten auch erkennen, als Menschen, wir sind nicht so machtlos, wie es immer erscheint. Sondern es gibt Möglichkeiten, auch diese Pläne ja, zu durchkreuzen oder einfach die unmöglich zu machen. Das ist einfach zu zeigen, hey, es funktioniert so nicht. Und so ist es im Fußball passiert. Und im Fußball jetzt noch ein Wort zu den Fans, weil viele haben jetzt dann auch euphorisch gefeiert, boah, wir Fans, wir haben den Fußball gerettet. Und wir haben den Oligarchen so den Finger gezeigt. Und ja, bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich die Fans waren. Ja, was wirklich dieses Projekt zum Einsturz gebracht hat, ist wahrscheinlich, also im Detail weiß ich es nicht. Aber die Fans, wie gesagt, sind denen wahrscheinlich egal. Was interessiert diesen New Yorker Businessman die Fans? Andererseits hat der Henry, habe ich ja erzählt, hat er zu den Fans gesprochen und Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich denke, hey, krass. Hätte eigentlich gedacht, dass es dem egal ist. Aber scheinbar ist es ihm nicht ganz egal so. Aber dann scheint es eben auch so zu sein, dass es nicht nur die Fans, sondern eben der ganze Fußball, diese ganze Fußballwelt, also auch eben Kommentatoren, Presse, Ex-Spieler und so, Trainer, Dass du da einfach zu wenig Rückhalt hattest. Wo ich mich eben auch frage, Wahnsinn, was macht denn ihr für Pläne, ohne dass ihr euch vorher diese Leute ins Boot holt? Wie kannst du, nur als ein Beispiel noch, hier dieser Liverpooler, der dann später seine Mea Culpa-Pressekonferenz macht, sein Video macht, der hat nicht einmal vorher seinen Trainer gefragt, hier Jürgen Klopp, ist ein Deutscher, einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Das ist auch das. Weißt du, du hast ja schon solche Leute unter Vertrag. Du hast schon Kompetenz unter dem Vertrag. Aber du konsultierst den noch nicht mal? Ich meine nicht, dass der Klopp das entscheidet, aber du fragst ihn noch nicht mal um Rat. Hey, was glaubst denn du, wenn wir das Projekt machen, wie kommt das an? Machen wir nicht. Auch da wieder diese völlige Ignoranz. Die meinen, ja, wir wissen es ja eh besser. Also, das ist was hier so zum Vorschein kommt. Ja, und zu den Fans. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Fans waren. Letztens in England, da hat sich ja sogar die Politik eingemischt. Und auch das ist ganz dubios. Boris Johnson, Premierminister von England, der hat auch sich eingemischt und gegen diese Super League-Stellung bezogen. Und das wahrscheinlich auch, wo dann bei einigen von diesen Business-Leuten dann schon die Alarmglocken gegangen sind. Das ist natürlich blöd. Weil wir sind ja in England als Verein und wenn uns der englische Staat da irgendwie Knüppel zwischen die Beine wirft, schwierig. Auch da hat aber auch gar keiner gefragt, wie kommt das überhaupt? Was erlaubt sich eigentlich die Regierung, sich da einzumischen? Ist das nicht deren private Angelegenheit? Das ist nicht Wirtschaftsfreiheit. Wie kommt der Staat überhaupt dazu? Der britische Staat, der gerade England ist ja besonders liberal und jetzt mit Brexit erst recht, wie kommt der dazu zu sagen, nee, das lassen wir nicht zu, wir regulieren das irgendwo. Das ist an sich auch schon höchst, höchst fragwürdig. Ja? Aber da wissen wir nicht genau, aus welcher Motivation dort Johnson raushandelt. Ich habe ja schon angedeutet, da gibt es auch gewisse geostrategische Interessen, Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Keine Ahnung, wie es da genau bei Johnson ist. Ja. Aber vielleicht war es auch das, was eben diese Investoren dann abgeschreckt hat. Ui, wenn da England Stress macht, haben wir schon wieder keine Rechtssicherheit, wie auch immer. Also woran es letztens gescheitert ist, dieses Projekt, weiß ich nicht. Erstaunlich daran ist offensichtlich diese totale Inkompetenz, die völlige Fehleinschätzung der Realität, die Abgehobenheit, das Nichtwissen, was wirklich eigentlich passiert und dementsprechend deine Strategie, dein Plan ist, greift einfach nicht mit der Realität. Und vielleicht noch, da noch ein Wort zu den Fans, zu den Fußballfans. Auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum ist es so, dass ganz viele von den Fußballfans, gerade so die jüngere Leute, die auch so organisierte Fußballkultur und sowas hochhalten und denen das auch wichtig ist, die sind in so vielen Bereichen, weil ich verfolge das so ein bisschen, weil ich auch Fußball ganz gerne so zur Entspannung mag. Und so viele von diesen Fußballfans sind sozusagen, gehören zu dieser Vogue-Szene, sind Vogue, weißt du, und sind in allen progressiven Entwicklung der Gesellschaft immer ganz vorne dabei. Wenn es ums Gendern geht, wenn es um diese Erhöhung von diesen ganzen Rassismus-Themen ist und zahlreiche andere, immer sind die da ganz vorne dabei. Aber auf der anderen Seite sind sie im Fußball erzkonservativ. Und da wird die ganze Zeit gesprochen von Tradition, die muss man aufrechterhalten. Die Werte müssen aufrechterhalten. Wir sind Fußballromantiker. Wir wollen die nationalen Ligen halten. Da denke ich mir, das ist halt auch komisch. Ja? Da beim Fußball, da regt ihr euch auf und da werdet ihr auch schnell mal zu Wutbürgern, wenn euch an eurem Spielzeug was verändert wird. Aber in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen ist man super woke und hat überhaupt kein Verständnis oder keine Empathie für Menschen, die sich um ganz andere Sorgen machen. Also da gibt es Leute da draußen, die demonstrieren, die machen sich nicht nur Sorgen um einen Fußballverein, sondern die machen sich vielleicht Sorgen, dass ihr ganzes Land verkauft wird, dass ihr ganzes Land kommerzialisiert wird, dass ihr ganze Kultur kommerzialisiert wird. Ja, und dass ihr Lebensstandard verzinkt. Manche Leute haben viel größere Sorgen, weil letztens Fußball, es ist, wie irgend so ein Fußball auch gesagt hat, ist die schönste Nebensache der Welt. Aber da seid ihr dann schon bereit als Wutbürger, boah, gegen die großen Kapitalisten. Aber wenn es auf einer anderen Ebene ist, dann ist man schnell, dann kommen die Reflexe, ja, das ist Verschwörungstheorie. Aber hier im Fußball ist es eine reine Verschwörung, oder nicht? Das sind ein paar Business-Leute, und wir haben gezeigt, welche das sind, die verschwören sich gegen die Interessen von Milliarden von Leuten. Das ist eine Verschwörung, oder nicht? Und da wird es erkannt. Aber in anderen Bereichen, oh nee, das ist Verschwörungstheorie. Das ist möglicherweise rechts oder Anti noch was weiß ich. Ja. Und das hoffe ich, dass vielleicht auch mal diese Geschichte bei diesen Fußballfans, das sind sehr viele, dass es da auch mal so ein Aufwecker ist. Guck mal, wie diese Dinge laufen. Verschwörungen sind real. Ja, das ist ja genau, was hier passiert. Natürlich sind die real. Und vielleicht auch einfach mal Empathie aufbringen, ein bisschen Verständnis, wenn sich Leute Sorgen machen, dass sie Dinge verlieren, dass Dinge uns weggenommen werden, dass, oder sich einfach auch nur wehren oder aufregen darüber, dass wir vergewaltigt werden von gewissen Eliten, die eben unsere Natur in etwas reinzwängen wollen, was für sie ein gutes Businessmodell ist, wo wir aber gar nicht reinpassen und auch nicht hinwollen. Und das sollte man vielleicht dann, diese Lektion kann man aus dieser ganzen Fußballgeschichte auch ziehen. So, ja. Also das einfach mal verstehen, Verschwörungen sind real und sie können dich betreffen. Ja. Und das ist dann nicht so, oh, das ist Verschwörungstheorie. Nee, es gibt hier reiche Leute, die wollen ihre Agenda durchdrücken. Und jetzt in Corona-Zeiten umso mehr. Weil eben jetzt in so einer Krisenzeit es viel mehr möglich ist, große Veränderungen zu machen. Das passiert von alleine. Und die Machtspieler, die wollen natürlich Veränderungen in ihre Richtung. Und das passiert jetzt. Und deswegen sind viele Leute zu Recht besorgt über das Wirken von großen Oligarchen. Nenn mal ruhig mal so einen Namen, beispielsweise Bill Gates. Das ist, ich kann verstehen und es ist völlig zu Recht, dass die Leute Sorgen machen, aufmerksam sind. Hey, wow, der will uns nichts Gutes. Das ist absolut verständlich. Im Fußball sehen wir das und da ist es dann politisch korrekt, sich da auch dagegen aufzuregen. In anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht. Sollten mal vielleicht die Fußballfans auch diese Dinge hinterfragen. Ja. Ja, das Entscheidende ist wirklich, die entscheidende Message ist, um das nochmal so zusammenzufassen, es gibt eine Verschwörung von einem Kartell, von Oligarchen, superreichen Leuten, kein einziges von denen, auch nur im dreistelligen Millionenbereich, sind alles Militäre. Die verschwören sich, um für ihre Zwecke etwas umzugestalten, was historisch gewachsen ist, was mit Kultur zu tun hat, was mit Menschen zu tun hat. Es ist nicht euer Produkt, das ist das Ding. Es ist nicht euer Produkt. Wenn du etwas herstellst, bist du Unternehmer, hast eine eigene Firma, eine Fabrik und die stellen da, was weiß ich, Kaffeetassen her, kannst du damit machen, was du willst. Aber der Fußball ist kein Produkt. Das ist nichts nur Materielles, das sind Menschen. Ja? Und diese Leute verschwören sich sozusagen, das Verhalten von Menschen und die ganzen Spielregeln nach ihrem Gusto aufzustellen, gegen den Willen der Mehrheit. Und auch konspirativ, da wird auch vorhin gesagt, monatelang haben die das schon ausgemauschelt. Und gleichzeitig arbeitet man auch wieder Agnelli offiziell so eigentlich in den anderen Gremien. Ne? Also auch das, welche Verschlagenheit dahinter steckt, rein menschlich. Ich meine, das ist, also, ey, boah, geht gar nicht. Ja? Aber das ist, was wir erleben. Also sozusagen eine Verschwörung. Und wir erleben aber auch, dass so eine Verschwörung, so ein finsterer Kabaleplan, dass es nicht zwangsläufig sich auch alles umsetzen lässt. Sondern das ist für mich auch die, wo ich in dieser Corona-Geschichte das schon oft gesagt habe, ja, diese Leute wollen natürlich diese Chancen nutzen und wollen ihre Pläne durchdrücken, aber sie führen nicht Regie. Sie ziehen nicht die Fäden. Das ist der große faustische Trip. Diese Leute glauben, sie könnten alles kontrollieren. Die glauben das. Und da hocken jetzt Businessmen, die verstehen gar nicht, was ist denn jetzt da los? War doch eigentlich ein super Plan. So, was ist denn da los in Europa? Irgendwie sind die komisch. Wie dieser Glaser. Verkaufe ich gleich. Dem mache ich keine Geschäfte mehr. Sie können ihre Pläne auch nicht immer durchsetzen. Sie sind nicht allmächtig. Und sie sind deshalb nicht allmächtig. Und verlieren sogar Macht, weil sie immer mehr auch den Kontakt eigentlich nach unten verlieren. Im Grunde sind es so Strukturen, diese pyramidalen Strukturen, letztens ist es ein Grundproblem von diesen Strukturen, es ist eben Kommunikation. Weißt du, von unten nach oben und von oben nach unten, diese Kommunikation ist gestört. Und diese Leute, und das gilt wahrscheinlich für jeden Einzelnen von denen hier, die haben um sich herum ein Umfeld, das sind nur noch Ja-Sager. Da ist keiner mehr, der vernünftig mit dem spricht. Offensichtlich haben die, das ist unglaublich. Wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich, habt ihr denn keine Berater, die euch gesagt haben, hey, pass mal auf, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir werden bestimmt Widerstand bekommen, ja, von diesen ganzen europäischen Fußballkultur halt. Aber die haben da scheinbar keine kritischen Leute mehr, die da reingrätschen und sagen, sondern nur noch Ja-Sager. Man wird nur noch bestätigt in seinem eigenen abgehobenen Weltbild. Man ist eben abgehoben. Du hast die Connection zum Boden verloren. Und das ist genau das Problem. Und je abgehobener du wirst, desto mehr verlierst du auch tatsächlich an Macht. Weil du dann zwar immer noch super viel Geld hast, aber diese Pläne einfach nicht mehr effektiv sind. Und das finde ich, das sollte uns diese Geschichte lehren. Diese Menschen, diese Eliten sind mächtig, die haben Einfluss, die wollen ihre Dinge durchziehen. Ja, die verschwören sich auch, die treffen sich konspirativ und hacken irgendwelche Kabale aus, aber sie sind auf einem faustischen Trip, sie sind ignorant und sie sind keineswegs allmächtig. Und das ist irgendwie, finde ich, die wichtigste Message, die ich aus dem Ganzen ziehe. Und das ist der Grund, warum ich dem auch hier so viel Raum gebe, warum ich das für ein wichtiges Thema halte. Weil wir dort erkennen können, hey, die kochen auch nur mit Wasser. Die sind vielleicht sogar ignoranter als du und ich. Manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen. Und das lässt eben Rückschlüsse zu, dass es in anderen Wirtschaftszweigen und dann ganz genauso ist. Weil diese Leute, wie gesagt, das sind keine Fußballer, das sind Businessmen. Und in anderen Branchen läuft das genauso. Da kann man so langsam so ein bisschen verstehen, dass in dieser Welt, ja, wir benutzen oft den Begriff Idiocracy, gibt es da so einen Film, dass wir so, das sind diese Symptome der Idiokratie. Das ist, was wir hier sehen. Und letzten Endes sind es aber wir Menschen, wir alle zusammen, und das ist wieder die Freiheit, die wir bekommen haben. Es ist eben kein Gott oder sowas, der sagt, in die Richtung muss es gehen, sondern wir Menschen können auch bestimmen, in welche Richtung es geht. Wenn wir nur selbst mal erkennen, wie viel Einfluss wir haben. So. Und das ist vielleicht, was jetzt in dieser großen historischen Krise, wir sind nicht mehr beim Fußball, sondern diese historische Corona-Krise, das ist, was wir daraus ziehen sollten. Ja, Dinge werden sich verändern. Vieles ist auch richtig, weil viele von den alten Strukturen auch uns schon lange nicht mehr taugen, um beim Fußball zu bleiben. Hey, dass man sich von dieser korrupten UEFA lösen will als Großverein, kann ich völlig verstehen. Jetzt steht die UEFA da, ja, wir sind die Retter des Fußballs. Come on, seid ihr nicht. Das sind die Leute, die schon immer den Fußball verkauft haben. Es gibt kaum korruptere Strukturen als diese großen Sportverbände, ob es im Fußball ist oder hier olympische Komitees und so. Hey, das ist wirklich die Definition von Korruption, möchte ich fast sagen. So. Aber diese Leute sind eben nicht allmächtig. Ja, das ist wirklich das Entscheidende, sondern wir alle wissen nicht, wohin das Schiff steuert, wenn man jetzt so Schiff Erde sieht. Und es gibt ganz sicher nicht einen einzigen Kapitän oder nur so ein paar Kapitäne, die glauben, sie würden steuern. Aber das ist nicht so, sondern wir alle sind das irgendwie gemeinsam. Und deswegen, das ist ganz zum Schluss, das, was ich eigentlich fast immer sage, ist, ey, deswegen stärk dich doch selbst. Erkenn dich selbst und steiger deine Kraft, deine Vibration. Weil je mehr wir das machen, desto mehr Einfluss hat das auf das große Ganze. Auf ein Geschehen, was eben keineswegs voll planbar ist, was keineswegs voll steuerbar ist. Diese große Überheblichkeit, die von diesen Leuten kommt. Und das ist, worauf ich schon immer hinwirke. Jo, Zeit schreitet voran. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Dinge hier euch jetzt vortragen können. Und ja, in dem Sinne schließe ich ab. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bleibt uns gewogen. Schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt Stoner, Frank und Frei. An dieser Stelle Dankeschön. Und zum Schluss heute ein Gutsport. Sport.